Sebastian, wie pinkelt ein Eskimo?
Oh Gott.
Nein, du musst jetzt sagen, Spitzenwitz. Und dann sag ich, Scheißwitz. Uralt und außerdem rassistisch. Werner, nächste Frage. Die Leute, die den Otto-Film nicht auswendig können, sind jetzt vielleicht irritiert. Okay.
Ja. Also die frühen 90er haben angerufen und wollen ihren Humor zurück.
Ich glaube, es sind die späten 80er, aber ja.
Aber wir haben uns heute vorgenommen, bei einem leckeren Feierabendgetränk, ich habe hier auch mir extra Eiswürfel ins Glas getan, man hört's bloß nicht mehr. Die Schweine sind angeschmolzen und klimpern gar nicht mehr.
Ich muss ein bisschen schütteln.
Ich habe das Glas zu voll gemacht. Ich habe das so amerikanisch,
weißt du,
so
randvoll Amateur mit Eis. Amateur, hast schon Flüssigkeit eingefüllt. Du musst sie einfach nackt im Glas haben. Und dann geht das auch.
Ja. Jedenfalls bin ich so ein bisschen Urheber des heutigen Themas, denn ich bin angesichts der Tatsache, dass wir jetzt alle aktuell daheim hocken und nichts passiert, geradezu wie ein Flitzebogen gespannt darauf, dass hier in wenigen Tagen nach der Aufnahme arktische Kälte bei uns ankommen wird. Für Nürnberg konkret sind Temperaturen bis minus 20 Grad angekündigt und bis minus 30 nicht ausgeschlossen. André, ja, die Krachkälte kommt, ja, der Winter, ja, nimmt uns nochmal so richtig in eine eisige Umarmung und ich bin begeistert. Ich bin voller Vorfreude auf dieses Extremerlebnis und was für ein wunderbarer Anlass, da auch mal über Schnee und Eis in Spielen zu reden.
Ich habe keine Ahnung, warum du voll der Vorfreude darauf bist, dass es arschkalt wird.
Weil endlich mal was passiert.
Ja, das ist scheiße. Das ist so, als ob du sagen würdest, eine Schlammlawine ist angekündigt für Nürnberg.
Nein.
Wie aufregend.
Nein, ich finde Eis und Winter und Schnee, das gehört dazu. Das ist Natur, das ist normal. Und da hatten wir lang nicht mehr wirklich kalte Winter, wo man dieses Extrem in der Negativseite mal so erlebt hat. Heiße Sommer hatten wir in den letzten Jahren oft genug. Und genauso wie es eine Hitzewelle einfach zu ertragen gibt und sich damit zu arrangieren, muss man auch mit so einer krachenden Kälte leben. Und ich bin auch einfach neugierig. Wie fühlen sich minus 30 Grad an, wenn wir das Glück haben, die
jetzt sind schon 30. Das wird ja immer mehr.
Also, wenn ich Glück habe, wird's Donnerstagnacht hier irgendwie um die minus 20. Und bis 9 darf ich ja raus. Da würde ich auf jeden Fall nochmal abends einen Spaziergang machen. Weil A, kann ich dann all meine warmen Sachen ausprobieren und mich nicht zu Tode schwitzen. Und B, bin ich einfach neugierig. Wie ist das so? Wie fühlt sich so kalt an? Ich meine, ich kenne das. Ich habe auch schon starken Frost in meinem Leben erlebt, aber eben echt nicht oft.
Hatten wir nicht, ist es nicht gar nicht mal so viele Jahre her, so 4 oder sowas? Das ist mal richtig.
Ich bin ein alter Mensch, ich vergesse alles.
Okay. Ja. Ja, also ich meine, wenn du dich begeistern kannst für Extremwetterphänomene, dann hat der Klimawandel ja für dich noch so manches Adventstürchen bereit, das du öffnen kannst und dann, oh! So fühlt
sich
das also
an. Noch einige saftige Perlen zu Bergen geben.
Ja, da kannst du mal gleich deinen CO2-Footprint noch erhöhen, ja, damit dieser Achterbahn noch größere Hügel überwindet.
Ach ja.
So, bis jetzt haben wir hier übrigens auch. Ich habe jetzt, das ist übrigens ein gutes Experiment. Ich habe jetzt das nächste von diesen Honigbieren vom lieben Christian. Ich habe wieder das Barbär. Ich habe jetzt also alle drei Sorten in verschiedenen Podcasts schon durch. Wir sind jetzt hier schon in der zweiten Runde. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich ja Eiswürfel drin. Dadurch wird das jetzt nach und nach verdrängt.
Du trinkst Bier on the Rocks.
Ja, für den Eröffnungsgag mussten ja die Eiswürfel her. Was soll ich damit machen? Ich kann die ja jetzt nicht in der Hand halten. Das tut weh.
Ich habe extra eine zuckerfreie Cola und ein Bier angeschleppt. Und auch von lieben Christian. Das Bier heißt Baltica 3. Das wirkt so ein bisschen, ne, auch so ein bisschen osteuropäisch. Hat auch kyrillische Buchstaben. Heißen die kyrillisch? Nee, wie heißen denn die in Russland das benutzte Alphabet?
Kyrillisches Alphabet, ja, doch.
Ja, kyrillische Buchstaben.
Klingt und korrekt.
Das scheint aber jetzt in Rostock gebraut zu sein. Also es macht bloß den Eindruck eines Russenbieres. Aber ne, zusammen, wenn jetzt dann die Russenkälte kommt, trinke ich jetzt schon in freudiger Erwartung ein Bier, das sich so ein bisschen russisch verkleidet. Herrlich. Aber das mache ich auf, nachdem die Cola ausgetrunken ist.
Ist es überhaupt Russenkälte? Kommt es aus Russland?
Arktische Luft. Ich nehme an, die könnte auch einfach nur aus Norden kommen. Das könnte skandinavische Luft sein. Ja.
Ja. Oder also nicht das, was hier den Russen in die Schuhe schieben und dann waren sie es gar nicht.
Nicht, dass es dann der Finne schuld ist. Ja.
Ja, genau.
Kerkele, sagt
der
er
Däne
dann.
Der Däne oder was auch immer.
Vielleicht sogar der Isländer. Ja, ich bin da gerade nicht informiert, wie die Luft sich bewegt.
Na dann. Und? Ein Traum?
Ich muss ehrlich sagen, Eis mit Eis gekühlte Cola ist auch geil. Also richtig schön kalt. Und jetzt klappert es auch schon langsam im Glas. Sehr gut. Ich habe in diesen Hitzesommern, die wir hatten, dann tatsächlich auch sehr, sehr gerne Eiswürfel benutzt und habe das jetzt ein bisschen vergessen, weil der Sommer 2020 war nicht so furchtbar warm und auch nicht so die Partystimmung.
Normal bin ich ja auch immer sofort am Jammern, wenn die Temperatur sich auch nur der 20-Grad-Marke nähert. Und dann sind Eiswürfel immer gern gesehen. Das so mit dem Bier jetzt übrigens, das ist sowieso ziemlich kalt und jetzt mit den Eiswürfeln on top auch noch, das ist gut. Das hat jetzt hier den intensiven Honiggeschmack ein bisschen abgemildert. Mhm. Je kälter es wird, desto weniger, glaube ich zumindest immer, schmeckt man ja auch. Und jetzt ist es gerade, es hat glaube ich, gerade so ein gutes Equilibrium erreicht.
Schön, schön. Das wird natürlich schlechter hinten raus, aber so ist es halt. Ich habe tatsächlich in diesen heißen Sommern auch Bier on the Rocks getrunken. Gerne, weil das verwässert zwar den Biergeschmack, aber die Flüssigkeit bleibt bis zum letzten Schluck kalt. Das ist es mir wert. Während ein normales Bier frisch gezapft dann halt eine Minute lang kalt ist und dann irgendwann ab der Hälfte bei so einem über 30 Grad Wetter dann auch schon sich Richtung Körpertemperatur nähert. Da habe ich dann lieber tatsächlich Beer on the Rocks in Steinkrügen genossen.
Ja, Moment, du hast es aber einfach nur falsch gemacht.
Ich hätte schneller trinken
sollen?
Das heißt,
ja, du hast eine Minute pro Glas, heißt das einfach nur.
Ja, da versteht man fast den Kölschtrinker bei so einem Wetter. Aber ich dachte, wir reden eigentlich über, wir können doch die
Ich wollte die jetzt total Podcast. Elegant, Sebastian, überleiten, indem ich sage, dass da einfach das Reglement des Gameplays in diesem Fall ein Zeitlimit vorgesehen hat und hätte dann zu Spielethemen. Aber du lässt mich ja nicht, ja. Du musst es ja immer mit der Brechstange machen, ja. Während mein Team in Aikido hier jetzt ins Leere gegriffen hat.
Sehr gut. Nee, auch toll, wenn du die Eigendynamik hier genutzt hast, um mich da in die völlig falsche Richtung fallen zu lassen. Aber nein, du hast völlig recht. In der Welt der Spiele ist das alles etwas einfacher. Und da ist irgendwie Schnee und Eis eine der beliebtesten, wir machen mal was anderes, Kulissen, die man in Spielen so einbauen kann. Mir ist auch dann in Vorbereitung auf den Podcast, also ehrlich gesagt, als ich an den Winter an den kommenden dachte und an den Kälteeinbruch, dachte ich auch daran, wie beliebt Eis und Schnee in Videospielen sind, auch gerade in letzter Zeit. Wir hatten mit Horizon Zero Dawn das Frozen Wilds Add-on, diese Erweiterung. Wir hatten bei Monster Hunter World die Iceborne-Erweiterung. Ich habe Gears 5 gespielt vor einer Weile. Das spielt auch vor allen Dingen in der Schnee- und Eiswelt. Red Dead Redemption 2 fing in der Eiswelt an. God of War 2018, dieses Remake, spielt im hohen Norden. Gerade ist Project Winter so beliebt, so eine Art Among Us im Schnee und Eis, wo Leute gegen das Erfrieren kämpfen, irgendwelche Dinge bauen und suchen müssen und sich gegenseitig in den Rücken erdolchen. Winter, Schnee und Eis. Also ich bin der Meinung, das ist irgendwie das Go-To-Szenario für den Game-Entwickler, der mal was anderes machen will. Und ich habe inzwischen ein bisschen drüber nachgedacht und sehe da auch viele Gründe dafür. Das ist ein angenehmes Szenario. Das gibt viel her, auch viele schöne Klischees.
Fangen wir doch mal da an. Du hast ja jetzt viel Zeug vorgetragen. Mhm. Es gibt also jetzt, sagen wir mal, mindestens zwei aktuelle Add-ons mit Eis-Thema. Was ist denn unsere Schlussfolgerung daraus? Ist unsere Schlussfolgerung, dass der Entwickler denkt, eine Eiswelt ist so attraktiv, die halte ich für den DLC zurück, das macht den besonders kaufenswert? Oder denkt er, die Eiswelt, die packe ich lieber noch nicht ins Hauptspiel? Aber eigentlich ist der naheliegende eigentlich Ersteres, ne? Also eigentlich müsste man doch wohl eventuell schlussfolgern können, dass zumindest die zwei genannten, also Sony mit Horizon und Konami ist es, oder?
Capcom,
okay, inzwischen. Ja, nein, das war schon immer Capcom, richtig, du hast recht. Also Capcom, dass die gesagt haben, was ist denn jetzt zum Beispiel vielleicht auch als ästhetisches Versprechen möglichst dazu geeignet, die Leute zur Brieftasche greifen zu lassen. Und jemand hat wohl gesagt, Eiswelt. Warum? Man hätte sich ja auch für Lava-Welt entscheiden können oder weiß nicht, was jetzt im Falle von Monster Hunter das Standard-Setting ist, wahrscheinlich auch so grüne, weite Wiesen und ein bisschen Berge oder so?
Ja, schon die Standardwelt von Monster Hunter World ist schon durchaus abwechslungsreich. Da gibt's große Levels, Open-World-Levels könnte man sagen, die aber unterschiedlich sind. Da gibt's die Wüstenwelt, da gibt's die Dschungelwelt, da gibt's die Kristallwelt, die seltsame Pseudo-Unterwasserwelt. Das ist schon relativ weird.
Aber wenn man mal überlegt, also Spieleproduktionen werden ja heute schon ziemlich stark durchgeplant. Man möchte ja schon meinen, dass die sich hinsetzen und sagen, okay, wir haben auf dem Plan, auf unserem Biom-Storyboard haben wir halt, keine Ahnung, ne, Feuer, Schrägstrich, Vulkan, Lava, sonst was Welt, wir haben Dschungel, wir haben Kristalle, wir haben Höhlen, wir haben Wasser, wir haben Eis. So. Eines davon nehmen wir raus und wollen es separat als DLC verkaufen, und man möchte ja meinen, man nimmt sich dann schon das, wovon man sich verspricht, dass das dann schon nochmal viele Leute an die Kasse treibt. Jetzt natürlich nicht immer nur alleine das Weltdesign sozusagen, das Setting, aber das wird ja schon, glaube ich, ein erhebliches Gewicht haben, weil das sind ja dann auch die Screenshots und so, die man rausstellt. Und ich würde es auch gleich mal zumindest nach der persönlichen Anekdotenlage, die ja eindeutig das Ganze dann bestätigt, da würde ich das schon mal unterschreiben. Ich glaube, eine Eiswelt oder Eis- und Schneewelten, gerade heutzutage mit ihrer Technik, mit dem, was die Technik heutzutage möglich macht, das hat eine Ästhetik, die mich schon sehr anspricht. Ich habe, als du es vorgeschlagen hast, sofort an den Moment in God of War gedacht, als man damit, wie heißt der, Atreus oder so?
Boy!
Ja, mit Boy über diesen schneebedeckten Bergkamm marschiert und dann auch der Schnee so schön sich verformt, ne? Sie hinterlassen so Fußstapfen im Schnee. Das ist ja zumindest jetzt in modernen Zeiten auch immer ein ganz geiler kleiner technischer Effekt. Habe ich sofort dran gedacht, das war geil, ne? An God of War, die Schnee- und Eis-Ästhetik.
Ja, Schnee und Eis, gerade jetzt in den letzten Jahren ist ästhetisch deutlich besser geworden als, sagen wir mal, zu den frühen 3D-Spielen oder der Ära der 2D-Spiele. Jetzt kann man da mit Beleuchtung und eben dem allgegenwärtigen Schneedeformationseffekt echt was rausholen. Und ich glaube, es ist auch als Erweiterung deswegen gut, weil du kannst altbekannte Charaktere, altbekanntes Gameplay in einem neuen Kleid zeigen. Genau wie der Winter halt, ne, die Welt verändert und anders aussehen lässt, lässt eine Schneeerweiterung eben die Spielhelden anders aussehen. Dann hat eben Aloy von Horizon Zero Dawn plötzlich irgendwie mehr Pelze an. Und auch die Monster Hunter World Geschichte, weiß gar nicht, ich habe da jetzt nicht den großen Eindruck, ich habe mal kurz reingeschaut ins Add-on, aber da gibt's eben auch einen anderen Look für das bekannte Gameplay. Und das ist schon irgendwie reizvoll.
Guter Punkt wahrscheinlich auch. Du kannst wahrscheinlich auch die Assets relativ leicht recyceln, vielleicht mit ein paar Schneeanpassungen hier und da, aber es sieht auf einmal völlig anders aus. Du kannst wahrscheinlich echt sehr viel einfach hernehmen, was du im Originalspiel schon drin hattest, eine Ladung Schnee draufkippen und schon sieht es völlig anders aus. Ich meine, den Effekt sieht man ja auch sogar in der realen Welt.
Ja.
Dass wenn du einen Ort besucht hast, im tiefsten Winter, zum Beispiel im Winterurlaub, im Skiurlaub, und dann kommst du im Sommer nochmal dahin, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe das gesehen, als ich vor, wie lange ist das inzwischen her? 2 oder 3 Jahre wahrscheinlich schon. Da war ich ja mal in Kitzbühel und dann sind wir in der Umgebung irgendwo hingefahren, wo ich in meiner Jugend mal im Skiurlaub war. Da gab es irgendeinen Gletscher, ich komme nicht mehr drauf, wie das Ding hieß. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall, da sind wir dann hoch und das war aber jetzt im Sommer, das heißt, da lag kein Schnee. Und das war dann auf einmal so eine Mondlandschaft, ne? Das war so sau hoch, 3900 Meter oder sowas, da wächst nicht mehr viel. Und das ist dann halt alles so hier irgendwo mal ein Geröllfeld und dort nackter Stein und sonst irgendwas. Und ich habe nichts wiedererkannt, also wirklich gar nichts wiedererkannt. Selbst als man mir dann Fotos geschickt hat aus unserem Skiurlaub damals, habe ich gedacht, so, ich war hier noch nie. Ich weiß nicht, wovon diese Menschen reden, die behaupten, ich sei hier schon mal gewesen.
Nee, also diese Wandlungsfähigkeit ist in der Realität schon geil. Ich gehe zum Beispiel gerne über Wanderungen, die ich als ganz nett empfinde, zu verschiedensten Jahreszeiten, weil die eben völlig unterschiedlich aussehen. Gerade im Winter kann man viel mehr vom Gelände sehen, wenn die Blätter nicht im Weg sind, hat man viel besseres Bild von der Topografie. Ich kann mir auch vorstellen, dass Schneelevels generell für den Game Designer oder halt einen die Grafikartists ganz dankbar ist, weil das nicht so vollgestellt ist. Ja, eine Schneewelt, da die hat keine üppige Vegetation. Das ist eher ein bisschen karg. Das ist vielleicht auch vielleicht sogar ein bisschen ressourcenschonend. Aber ja, schnell gemacht. In Anführungszeichen, eine Eiserweiterung ist, für die muss man auch nicht irgendwelche Logikhürden brechen. Dass es plötzlich eine Lava-Welt entsteht oder so, ist ja ein bisschen, ist ein bisschen abseitiger. Und die Jahreszeiten gehören zu unserem Leben dazu. Und wenn man jetzt irgendwie den Leuten sagt, das Spiel, das ihr bereits kennt, jetzt mit Schnee- und Eis-DLC oder Erweiterung, ich denke mal, das ist auch sehr gut konsumierbar. Das schlucken die
war
Leute.
War nicht Braid sogar auch in so Jahreszeiten aufgeteilt?
Braid, großer Gott, das ist ja zu lange her.
Jetzt, wo du es gesagt hast, irgendwie dachte ich immer, das hätte so ein Jahreszeiten-Kapitel-Ding gehabt, aber so mit, ja. Und welches andere Spiel war das noch? War das Last of Us? Irgendjemand hatte sogar in der jüngeren Vergangenheit so Aufteilungen mit Winter und so.
Bully hatte diese Aufteilung. Das war dieses Rockstars-Game, wo man über so ein Schuljahr in einem Open World in der Kleinstadt sich so durchschleppt. Da gab es auch eine Winterphase. Diese Jahreszeiten in Spielen gibt's aber eher so bei diesen klassischen Aufbau- und Beschäftigungsdingern. Animal Crossing, Stardew Valley, da kenne ich das.
Ja, irgendeiner, verdammt nochmal, ich komme nicht mehr drauf. Irgendwie erinnere ich mich jetzt gerade dran, dass ich auch irgendwo was gesehen hätte, das dann so, ich glaube, sogar im Herbst anfing und das letzte Kapitel war dann eher Frühling oder sowas.
Boah.
Die Jahreszeiten sind ja auch immer gerne, ne, so der im metaphorischen Einsatz. Also der Winter, ne, das ist dann meistens der Tod und Elend. Ne? Das ist die Jahreszeit, wo der Mensch jetzt so historisch betrachtet es am härtesten hat. Ja. Ne? Da wächst nicht viel. Vielleicht hat sich irgendwelches, keine Ahnung, Zugvögel oder ähnliches hat sich verzogen und so weiter und dann wird's schwierig. Da muss man irgendwie erstmal über diese Jahreszeit, die muss man irgendwie überleben.
Die Nächte sind lang. Das
bietet sich ja auch an für so Survival-Spiele.
Ja, die Nächte sind lang, die Ressourcen sind knapp. Man lebt von dem, was man im Sommer über vorbereitet hat. Es geht hier ums Eingemachte im wahrsten Sinne des Wortes. Und da fällt mir super ein, etwas, das ich nicht kenne, aber etwas, das ich praktisch vom kulturellen Impact sehr gut kenne, ist der Winter im ersten The Last of Us. Ich kenne die Szene nicht. Ich weiß, da spielt man mal nicht Joel, sondern Ellie. Und das ist wohl die eine Winterszene im Spiel. Ich weiß nicht, wie die sich in die Narration dieses Survival-Horror-Spiels einreiht. Aber der Winterabschnitt im ersten The Last of Us hat einen gewissen Ruf. Kannst du da was dazu sagen? Ist das auch irgendwie die harte Prüfung? Ist das der Winter, wie du ihn gerade beschrieben hast?
Also es passt schon so ein bisschen. Das wird auch so benutzt. Was, das erste Last of Us mit denen? Egal. Auf jeden Fall.
Das erste Last of Us, ja.
Also es kommen jetzt Spoiler zu diesem Winterabschnitt aus The Last of Us 1. Ich will es mal gesagt haben, das Spiel ist alt genug, um da auch ein bisschen was wirklich dann zu spoilern. Und anders kann ich es auch nicht illustrieren. Der Winterabschnitt ist ja auch der, also man spielt dort tatsächlich Ellie und man trifft dort David, einen der Hauptantagonisten im Spiel und auch der bekannteste. Das ist der Abschnitt, wo David ist, glaube ich, der Anführer von so einer Art Kannibalentruppe, ja. Ich glaube, das ist schon korrekt, wie ich das sage. Und das passt dann eher zu dem Wintermotiv, ne. Da ist dann, das ist so karg und so knapp und da wird der Mensch des Menschen Wolf. Das passt sehr gut in das ganze Ding rein. Du bist dadurch, dass du Ellie spielst, auch erstmal stärker entmächtigt im Spiel. Du hast halt nur erstmal, glaube ich, den Bogen mit dabei und als Joel bist du ja schon wehrhafter. Aber das verändert sich jetzt nicht so kategorisch oder grundlegend. Das Interessante ist dort eigentlich vor allem der Wechsel der Perspektive. Das machen sie in Last of Us 2 ja sogar nochmal und dann viel effektiver nochmal. Und dann eben diese Konfrontation, ne? Du bist ja dann das vermeintlich hilflosere junge Mädchen, das jetzt dann hier wirklich so den übelsten Buben in die Hände fällt, die das Spiel zu bieten hat. Also insofern, ja, das passt schon. Das passt zu dem Motiv, dass es jetzt wird die Zeit richtig hart, ne? Wo es viel mehr durchscheint, ist dann halt eben da, wo es wirklich in diesem klassisch-motivischen Zusammenhang benutzt wird, also sowas wie The Long Dark.
Klar.
Das ist so ein Survival-Spiel und da bist du halt wirklich in so einer Winterlandschaft und musst halt dann auch gegen Unterkühlung ankämpfen zum Beispiel. Musst schauen, dass du dich regelmäßig irgendwo aufwärmst und ansonsten stirbst du halt einfach an der Kälte direkt selbst. Oder auch, wo es sehr schön passt, ist halt Frostpunk. Frostpunk ist so ein dystopisches Aufbaustrategiespiel, in so einer Zukunft, wo sich auch durch irgendwelche Katastrophen so ein endloser Winter ergeben hat. Und du musst jetzt quasi in dieser komplett vereisten Erde eine Siedlung aufbauen. Und das steuert immer als Höhepunkt, also inzwischen gibt's da Updates und Erweiterungen, aber in der Urfassung, wie ich sie damals gespielt hat, auf einen so einen riesigen Eissturm hin. Du weißt, der kommt am Ende und du musst deine Siedlung im Laufe des Zuglimits sozusagen zu einem Grade aufbauen, dass sie das überstehen kann. Und wenn das losgeht, dann bist du als Spieler auch auf einmal in so einer Position, wo du mehr oder weniger hilflos zusehen musst, was mit deinen Schützlingen dort passiert. Das war mit das coolste Ding an Frostpunk. Ja. Weil das war wie in so einer Szene, wie in Braveheart oder sowas, wenn irgendwo da die geschlossenen Reihen stehen und die gegnerische Armee rennt auf sie zu und alle schreien nur Hold! Ja. So kommst du dir vor bei dem Frostpunk so, haltet durch, wir schaffen das! Oh Gott!
Ja, wie das Spiel dich auch dazu manipuliert, halt irgendwelche sehr grausamen Entscheidungen zu treffen. Ja. Also wollen wir jetzt die Leute, die irgendwie krank sind, überhaupt noch behandeln? Oder sparen wir uns die Mühe und solche Geschichten?
Das ist aber vorher alles schon.
Zwingen wir die Kinder zur Kinderarbeit oder sollen die in die Schule gehen? Und das Schöne ist, dass eben dieses Winterszenario, genauso wie übrigens im fantastischen B-Movie Snowpiercer, ist einfach nur so neutral. Ja, das ist Winter. Das ist kein Bösewicht, der dir da entgegensteht. Das ist keine böse Armee. Das ist nicht Politik oder sowas. Das ist kein fehlgeschlagenes Experiment. Das ist einfach völlig unbeteiligtes Klima, unbeteiligte Natur. Der Mensch oder wer auch immer der Protagonist da gerade ist, der ist komplett machtlos, irgendetwas dagegen zu tun. Er muss damit leben. Und da eben relativ extreme Entscheidungen treffen und Lösungen finden. Und das ist an diesem Winter-Überlebensszenario, die Eis und Schnee und Frost als Widersacher, ein echt spannender Aspekt.
Ja, also ich meine, er ist ja gerade nicht völlig hilflos, ne? Also auch bei Frostpunk, dann baust du da deine Wärmezellen auf und sonst irgendwas. Aber das ist halt so ein, das ist halt so was Archaisches, ne? Das versteht auch jeder sofort. Du musst halt, das ist ja immer beliebt, ne? Szenarien, die man nicht groß erklären muss. Die sind ja immer hoch im Kurs. Wir haben ja häufig drüber gesprochen, dass Nazis als Gegnertypus halt einfach super sind, weil du niemandem erklären musst, warum es gut ist, dass du jetzt in der Opposition zu den Nazis stehst und warum man die erschießen darf. Und das mit dem Winter hat halt auch so eingebaute Dinge, wo du einfach weißt, also du weißt, dass wenn es richtig klirrend kalt ist, dann können deine Leute, deine Figuren zum Beispiel vielleicht nicht lange ohne nötige Ausrüstung in dieser Umgebung überleben. Wenn Zelda sein Wetter zum Beispiel als Gating-Mechanismus benutzt, da ist es ja auch so, dass du da in kalte Regionen kommst und du brauchst erst bestimmte Klamotten, damit Link dort nicht irgendwann einfach erfriert sozusagen und einfach umkippt. Und er fängt auch vorher schon so an zu frösteln. Also er zeigt dir auch schon sehr deutlich an, durch so einmal universell lesbare Körpersprache, was hier gerade passiert, dass dem halt kalt ist. Und das sind halt so Sachen, das ist nicht irgendein fantastisches Element, dass du dem Spieler erst vielleicht in irgendeiner Textbox erklären musst oder wo ein Dialog geschrieben werden muss, damit jemand versteht, was jetzt hier vor sich geht, sondern du siehst das einfach und du kannst es sofort identifizieren, du kannst es sofort lesen und du kannst es vor allem auch sofort als glaubwürdig akzeptieren. Das ist halt so logisch.
Ja, eins meiner liebsten Beispiele für der Feind Winter ist das Capcom-Machwerk aus 2006, Lost Planet Extreme Condition. Kennst du noch?
Ja, natürlich.
Das war eines der ersten Next-Gen-Spiele, also für die damalige, ich glaube, 7. Konsolengeneration, also Xbox 360. Und ich glaube, das kam später auch für die PlayStation 3 raus. Und das war ein Shooter, ein Third-Person-Shooter mit Mechs auch. Aber der Clou daran war, das spielte auf einem Alien-Planeten, der sich gerade in der Eiszeit befindet. Und man war die ganze Zeit damit beschäftigt, Wärmehaushalt zu regeln, also Wärmeenergie zu sammeln. Und die hat man dann eben Aliens aus den orange markierten wunden Körperöffnungen geschossen. Da blieben dann so Gelee, oranges Gelee liegen, nachdem man die Aliens besiegt hat. Und das hat man aufgesammelt und sich da wieder ein bisschen Puffer geschaffen, um es weiter in dieser Eiswüste auszuhalten.
Ja, das war auch so ein Ding, wo diese ganze Eisästhetik ganz cool rüberkam. Ja. Ne, so riesige Schneewüste. Dichter Schneefall ist ja auch eigentlich ein relativ cooler grafischer Effekt, wenn der gut umgesetzt ist. Irgendwer hatte doch noch. Das wird jetzt, glaube ich, Last of Us 2 gewesen sein. Die hatten auch relativ coole Schneeeffekte zu Anfang. Kann das sein? Ist doch, ja genau, du bist doch, am Anfang geht ja jemand verloren in so einem Schneesturm.
Das war eine schöne Szene. Ja. Auf einem relativ begrenzten Levelbereich, ich glaube, das war nicht viel, haben die Entwickler dir wunderbar vorgegaukelt, wie es ist, die Orientierung zu verlieren und praktisch das Pärchen, was da zusammen unterwegs war auf Patrouille, hat sich da gegenseitig verloren. Das war eine schön gemachte Szene. Ja, genauso wie bei Red Dead Redemption 2. Der Einstieg im Schnee, der auch irgendwie angenehm fokussiert war. Dadurch, dass überall Schnee lag, hast du gameplaymäßig gar nicht so viel gewollt. Und das die eher sozusagen der Leine und der Möhre des Spiels gefolgt, was die ersten Missionen und Aufgaben anging und gar nicht, bist gar nicht losgerannt und hast geguckt, was geht denn hier in der offenen Spielwelt, was war kalt, es ist überall Schnee gelegen, durch den du schwer durchgekommen bist, also hast du auch die Nähe zu deiner Bande gesucht, die sich da in diesen verlassenen Blockhütten oder so niedergelassen hat und hast dann relativ schnell die paar Tutorial-Missionen da gemacht, bevor es in wärmere Gefilde ging.
So verlassen waren die ja gar nicht, das war ja das Problem. Aber an Red Dead Redemption 2 muss ich auch denken. Also ich glaube, das Hauptmotiv dort war Quentin Tarantino kopieren.
Ja, definitiv.
Das war, glaube ich, das stand im Vordergrund. Aber nichtsdestotrotz war das echt, das war eigentlich ein sehr geschickt gesetzter Kontrapunkt. Weil es ist ja auch diese Einführungsmission. Es gibt ja eigentlich bei solchen Spielen heutzutage fast immer erstmal irgendeinen, wie auch immer, gearteten Tutorial-Abschnitt, der dann gerne mal so die ersten 1-2 Stunden eines Spiels auch einnimmt. Und dann jetzt hier sozusagen, also das umgekehrte Vorgehen. Du weißt auch als Entwickler, der Spieler will in diese richtige Open World, die du ihm versprochen hast, die du ihm, weiß nicht, wahrscheinlich Monate vorher immer wieder unter die Nase gerieben hast, und das ist bei Red Dead Redemption 2 ja eher sonnendurchflutete, riesige Landschaften in, weiß der Geier, Arizona oder wo auch immer das spielt, ne? Also so klassisches Western-Szenario.
Ja, die Prärie.
Und dann, genau, und dann hast du eigentlich jetzt genau das Gegenteil, ne? Du steckst erst in so einer Schnee- und Eislandschaft fest, die auch noch relativ stark begrenzt ist. Und das ist wirklich echt, da wird so der Druck auf der Flasche nochmal erhöht. Ne? Mhm. Ich will zu diesem eigentlichen Spielerlebnis. Und ich krieg jetzt, am Anfang bin ich erstmal in diesem Flaschenhals, wo das genaue Gegenteil von dem ist, worauf die Vorfreude eigentlich abzielt, ja, sowohl eben vom Klima als auch eben von der Enge sozusagen dieses Areals. Und dann hinterher, dann kommt der Champagnerkorken raus und spuckt dich sozusagen in die Weiten des Wilden Westens. Das war schon auch sehr clever gemacht aus der Perspektive.
Ja, und die haben das auch toll vermittelt. Also diese Einöde, dieser Kampf um das bisschen Wärme und das Überleben, das ist der Bande, die da gerade ihren Bruch hinter sich hatte, und die vor den Behörden flieht, dass die auch gerade arm dran sind. Und das hat dieser Einstieg wunderbar rübergebracht. Das ist echt eine. Und interessant auch, dass dieser Spielbereich mit dem Schnee und Eis, der bleibt ja bestehen. Und den kann man auch in der Spielwelt jederzeit wieder besuchen, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe nicht nur eine Sekunde daran gedacht, da jemals wieder hinzugehen. Das Spiel hat einen auch nicht mehr irgendwie hingeführt mit Nebenmissionen oder irgendwelchen Sammelobjekten.
Da habe ich habe auch keine Erinnerung mehr dran. Ich könnte nicht mal mehr sagen, ob ich jetzt wusste, dass man da wieder hingehen kann. Ich weiß, das Ende des Spiels ist dann auch wieder in den Bergen. Mhm. Vielleicht war es da auch wieder kalt. Ich glaube, ja. Ich glaube, es gibt einen Bösewicht, den man hinterher so im Schnee erschießt. Ich glaube, auf dem Klo oder nachdem er vom Klo kommt oder sowas. Aber ansonsten,
die Tarantino-Zitate.
Ja, wie gesagt, ansonsten ist meine Erinnerung daran schon wieder ein bisschen verblasst. Aber das war so auch so natürlich wieder was, wo ich dran gedacht habe, als ich wusste, wir sprechen über Eis und Schnee und dann überlegt habe, so eigentlich ist das echt clever, wie das platziert ist einfach in dem Spiel. Ganz unabhängig davon, dass es auch thematisch passt. Ne? Es ist ja auch dieser Neuanfang, also diese Bande, um die es da geht, die schleppt sich ja sozusagen erstmal irgendwo hin und muss ihre Wunden lecken, nachdem so viel schiefgegangen ist, und dann einen Neuaufbau wagen. Und auch das ist ja so ein bisschen. Du kommst aus dem Winter raus, ja, und jetzt kannst du erstmal anfangen, dein Gemüse neu anzupflanzen.
Ja, und das der zweite Lagerplatz dieses Teams ist ja dann auch richtig malerisch, frühlingshaft, hoffnungsvoll, romantisch. Ach, und dann geht's bergab.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem, also auch da, das ist halt so, wenn du als Spieler natürlich dann irgendwo in deiner warmen Bude hockst oder sowas, dann wirkt sowas dann trotzdem häufig auf seine Art auch irgendwie cool.
Absolut, ich liebe das ja.
Ansprechend, ja.
Ich bin großer Fan davon, anderen beim Leiden zuzuschauen und nicht auf diese komische Art und Weise, sondern solche Serien wie Survivor Man oder ich habe jetzt letztens irgendwie die Eco Challenge, World's Toughest Race bei Amazon Prime gesehen.
Ja, halt, das habe ich auch gesehen.
Ja, wo halt unglaublich sportliche Leute und auch exploitativ ausgenutzte Leute mit irgendwelchem emotionalen Ballast in Fidschi hunderte von Kilometern zu Fuß schwimmend, rudernd und sonst wie zurücklegen und dabei wirklich Höllenqualen ausstehen, körperliche Extreme, Wetterextreme und man sitzt bequem zu Hause im optimal temperierten Wohnzimmer und genießt dieses Leid mit einem kühlen Bier. Das ist fantastisch.
Ist eigentlich, also eigentlich ehrlich gesagt, also die Serie ist nicht so richtig geil gemacht. Und man merkt vor allem ja an dem Ding, die konzentrieren sich hinterher auf die Truppen, die eigentlich weit abgeschlagen sind. Das Gewinnerteam, das ist, ne, weil das so ein Marsch ist über hunderte von Kilometern quer über die Insel. Man merkt eigentlich, das ist völlig uninteressant. Und das merken auch diejenigen, die das gefilmt haben und konzentrieren sich dann eben auf die Underdogs, die irgendwo leiden und froh sind, wenn sie nur eine Etappe noch weiterkommen.
Ja.
Das Team der alten Herren, die es noch einmal wissen wollen, die früher noch zu den Gewinnerteams zählten und jetzt eigentlich nur froh sind, wenn sie es überhaupt bis ans Ende schaffen. Da ist das Augenmerk der Kamera. Und dann hinterher so, ja, hier Neuseeland hat gewonnen.
Das stimmt. Diese typisch amerikanische Struktur mit so viel Fokus auf Story und Drama war jetzt auch nicht meins, aber einfach so ein gewisses externalisiertes Naturerleben und auch extreme Erleben, das finde ich total geil. Und
ich finde Leute beeindruckend, die in der Lage sind, Dinge so mit so reiner Willenskraft zu gewinnen.
Ja.
Das finde ich daran immer faszinierend. Also die Typen, die sie quasi zwingen müssen, nicht in diesem Flussbett zu erfrieren, wo sie alle schon komplett unterkühlt sind und dann irgendwann so das Medizinteam rufen und die dann irgendwo so fast schon ausgeflogen werden müssen. Mhm. Das finde ich immer faszinierend. Ja? Also Leute, die dann halt irgendwo einfach sagen, ist mir egal, ich gehe jetzt trotzdem weiter. Wo ich immer, glaube ich, schon eine Stunde vorher gesagt hätte, ich glaube, das ist einfach ungesund, das ist jetzt doch nicht vernünftig, ist es nicht wert, wir hören jetzt einfach mal auf.
Gamer Weichei wie wir werden schon, also noch an der Strandetappe am Anfang dieser Challenge würden wir ausgespuckt, weil wir eine Blase sowieso an den Füßen haben.
Ja, das jetzt mal, ja, von der Fähigkeit alleine schon, aber auch einfach diese Fähigkeit, das rationale Denken dem Siegeswillen einfach komplett unterzuordnen. Weißt du, so dieses Ding, so, wo du so denkst, so, nein, aber guck mal, das ist doch jetzt Quatsch, ne? Und nächstes Jahr können wir es doch einfach nochmal probieren und dann sind aber Leute einfach in der Lage zu sagen, es ist mir egal. Dann krepiere ich hier halt.
Ja.
So, oh, okay.
Ja, ich habe auch als Jugendlicher mit Begeisterung das Buch gelesen mit der Endurance im ewigen Eis. Ich glaube, so hieß das. Es war ein autobiografisches Buch von Ernest Shackleton, der damals bei, oh Gott, Nordostpassage oder so, er hing jedenfalls monatelang im Packeis fest. Und er hatte ein paar Schlittenhunde an Bord und eine Mannschaft. Und irgendwann, nach vielen Wochen, hat er sein Schiff aufgegeben und hat es versucht, mit den Hunden irgendwie wieder in die Zivilisation zurückzuschaffen. Und das ist einfach nur ein sehr nüchtern geschriebenes, pragmatisches Buch von Menschen in absoluten Extremsituationen, in einer Zeit, wo es kein GPS und kein Handynetz gab, sondern wirklich einfach nur Willen und Umsicht mit den Ressourcen, die man hatte und einen gewissen Pragmatismus. Und das ist einfach, mein Gott, das habe ich wirklich mit angehaltenem Atem und das ist so ein wohliger Grusel, den man bei solcher Literatur hat oder auch bei solchen, weiß ich nicht, Serien, die so im, ob das jetzt Reality-TV ist oder sowas wie Terror, was auch auf so einer Romanreihe basiert, wo auch ein paar Leute im ewigen Eis mit Schiff festhängen.
Bergsteiger-Geschichten sind und Filme sind in der Hinsicht auch krass. Also die Leute, die da irgendwie versuchen auf den Himalaya, meistens ist es der Himalaya, gerne aber auch mal was anderes, so K2 oder sonst irgendwas, die da versuchen, da hochzusteigen. Und da gibt's auch Geschichten, ne, von Leuten, die abgestürzt sind, Kollegen denken, er ist tot und die sich dann mit gebrochenen Knochen noch in ihr Basiscamp zurückgeschleppt haben. Also, ne, viele machen das dann nicht mehr. Die sind dann einfach tot. Aber diejenigen, die es dann doch irgendwie überlebt haben und mit abgefrorenen Zehen und sonst irgendwas aus der Nummer rauskommen, das ist schon krass. Also das sind halt auch, also wie gesagt, ich finde diese Geschichten, wo menschliche Willenskraft ein Niveau erreicht, das dem normalen, behüteten Lebensbürger nicht zugänglich ist. Das finde ich schon immer sehr imposant.
Ja. Und siehst du, da fängt Uncharted 2 auch an, ne? Mit Nathan Drake, wie er an einem beinahe in den Abgrund gerutschten Eisenbahnwaggon hängt, mitten im Himalaya. Die er dann hochkraxelt in einer toll geskripteten Szene und dann praktisch mit seinem T-Shirt und seiner Jeans frierend losmarschiert, um doch noch irgendwie diesen blöden Schatz zu finden.
Ja, muss mir auch keiner erzählen, dass die Situation scheiße ist und dass der Nathan, ja, obwohl er ja sonst eher so ein Hallo-Tri ist, doch irgendwo im Tief drin ist er halt ein tougher Typ, ja, ja. Dass er das so einfach wegsteckt.
Der hat einen Moxie, wie der Ami sagt.
Ja, ich meine, das ist ja schon ganz interessant, weißt du, also die Figur ist ja schon eigentlich in weiten Teilen häufig so ein bisschen leichtherzig, so wie der geschrieben ist, mit so einem One-Liner, ne, charmantes Lächeln, lalala. Wir haben, ich habe schon mal über die Figur von Nathan Drake so ein bisschen geschwärmt in einer Folge, die ich mit Jochen gemacht habe, über die Spielehelden, die wir am coolsten finden. Und ich finde, sowas ist dann halt auch cool, ne? Wenn sowas eingesetzt wird zu so einer indirekten Charakterisierung, du nimmst ja trotzdem was mit. Das Spiel musst du ja hinterher nicht mehr viel erklären, aber du nimmst schon mit, dass auch Nathan Drake irgendwo doch irgendwo so ein Tough Bastard-Gen ja. Irgendwo schon ein bisschen mitbekommen hat.
Oder vielleicht, das geht ja dann in Teil 4 wird es dann ein bisschen ausgesprochen, dass es ja fast schon in eine gewisse Zwangsstörung reingeht. Aber ja, nö. Der ist da ganz, also in Uncharted 2 ist auch mein liebster Teil, finde ich. Ist auch super charakterisiert, toll gespielt, für die damaligen Verhältnisse vor allen Dingen. Das war Mitte der PS3-Ära. Haben sie echt gut gemacht.
Ja, ja, das war damals wirklich, das war die absolute Speerspitze, was PS3-Entwicklung anging. Mhm. Fantastisch. Also auch so, was Gesichtsanimationen in den Zwischensequenzen anging, da war Naughty Dog schon immer weit vorne. Jo. Da hat Jochen ja jetzt bei Last of Us 2 auch sehr ausgiebig geschwärmt darüber, wie technologisch fortschrittlich da die ganzen Figuren dargestellt sind. Und das konnten sie halt damals, jetzt natürlich, ne, auf einem Vergleich, im Vergleich zu heute niedrigeren Niveau, aber damals waren sie da halt auch schon ganz weit vorne.
Und damals hatten sie eben auch schon diesen wunderbar deformierbaren Schnee und mit dem Himalaya auch einen echt schönen Schneeschauplatz. Ja, die haben ihn dann natürlich genutzt, wie so oft bei Uncharted, was ich ihn immer übel nehme, für etwas leicht Übernatürliches. Pfui, sage ich da, pfui, aber hey, immerhin Shangri-La. Ja.
Die übernatürlichen Elemente bei Dings, das ist immer, weiß auch nicht, da ist das Erbe von Indiana Jones. Offensichtlich wiegt es dort schwer. Ja. Man hat ja schon bei Indiana Jones 4 gesehen, wohin das führen
Großer
kann.
Großer Gott.
Ja. Von daher, darauf könnte ich echt verzichten. Das ist so, dass die übernatürlichen Elemente bei Uncharted sind wie die Animus Elemente in Assassin's Creed. Das braucht es für mich zumindest nicht.
Anfangs mal gut gemeint, irgendwann nur noch beschissene Altlast.
Ja. Gab's bei Uncharted schon Auswirkungen auf die Steuerung der Figur? Nee, oder doch? Ist Nathan Drake, also der ist bestimmt mal irgendwo einen Abhang runtergerutscht, aber das macht er ja überall. Dann, wenn
du meinst, dass er sich schlechter hat steuern lassen im tiefen Schnee?
Ja, ist der gerutscht?
Boah, ich weiß es nicht mehr. Das ist zu lang her.
Ich weiß es auch nicht mehr. Weil das ist ja, ne, eigentlich das, ich glaube, da kommen wir jetzt 40 Minuten später drauf, als die Leute es erwartet hätten,
ja.
Das typische Gameplay des Ice-Levels seit, weiß ich nicht, Mario 2 Zeiten oder sonst irgendwas, keine Ahnung,
wahrscheinlich gab es auch schon. Der Game Designer geht auf den Reibungswiderstandregler und stellt ihn auf deutlich runter und guckt mal, wie sich das anfühlt.
Das ist ganz geil, ich hab's ja erzählt, ich hatte ja mal in diesem, wo war denn das, wo habe ich das gemacht? Ich glaube nicht in Unity, sondern mit diesem Game Makers Toolkit ist der YouTube-Kanal, es gibt Game Maker einfach nur, heißt das. So eine Entwicklungsumgebung für Vollidioten. Und damit habe ich ja mal so ein bisschen rumexperimentiert und das experimentelle Projekt, das ich da gemacht habe, war tatsächlich ein Jump'n'Run. Und dann merkst du, wie solche Sachen dann auf so einer operationalisierten Ebene des Programmcodes tatsächlich funktionieren. Also, dass du dem Programm ja dann zum Beispiel sagen musst, wenn der Analogstick nicht mehr in diese Richtung bewegt wird, sondern zentriert wird, oder wenn diese Taste nicht mehr gedrückt wird, was passiert denn dann? Und normalerweise sagst du ihm dann halt einfach, okay, das, was diese Variable, die jetzt die Bewegungsgeschwindigkeit in die jeweilige Richtung, also jetzt bei einem simplen 2D-Spiel auf der X-Achse bestimmt, die regeln wir jetzt relativ schnell runter. Das heißt, die Figur kommt relativ schnell in ihrer Bewegung zum Stehen. Und Da gab es dann halt auch, bin da so einem YouTube-Tutorial gefolgt damals, gab es natürlich dann auch schon die Anmerkung, dass man hier für unterschiedliche Untergründe dann eben entsprechend mit dieser Variable rumspielen kann, dass die Figur nicht so leicht zum Stehen kommt. Und damit es dann aussieht, als würde sie wirklich rutschen, musst du dann zum Beispiel auch aufpassen, dass du musst halt sehr dafür sorgen, dass deine Laufanimation aufhört, ne? Dass sie einfach steht und dann rutscht sie vielleicht noch trotzdem weiter. Oder wenn du cool genug bist, um sowas zu animieren, kannst du vielleicht sogar noch irgendwas auf der Animationsebene dazu machen, dass das unterstreicht. Und das war echt interessant, mit dem Parameter einfach rumzuspielen und zu sehen, wie sich die Steuerung dann verändert. Das ist ja, habe ich so das Gefühl gehabt, ich habe einmal Google angeschmissen und habe so einfach mal nach bekanntesten Eisleveln geschaut. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich bin vor allem drauf gestoßen, direkt, dass darüber diskutiert wurde, dass anscheinend viele Menschen die Eisleveln hassen. Und gerade wegen dem, was normalerweise mit der Steuerung in Eisleveln passiert, nämlich dieses unberechenbare Weiterrutschen.
Plötzlich wird das, wo dein Muskelgedächtnis sich drauf eingestellt hat, ja, wo du deinen komplexen biomechanischen Computer fein justiert hast. Ich bediene Mario ziemlich gut, ja. Und alles wird kaputt gemacht von diesem Spiel, dass plötzlich dir diese Trägheit mit reingibt, diese Ungenauigkeit, diesen Verlust an Präzision, wo du viel mehr Opfer wirst der Umstände und einfach mehr oder weniger das Beste draus machen musst, wenn du einmal anfängst loszuschlittern. Und das war in der Ära der 2D-Spiele halt dieses eine Trope, dieser eine Trick, dieses eine Klischee, was ein bisschen overplayed war. Inzwischen, wo wir 3D-Spiele haben, die auch ein bisschen grafisch aufwendiger und vom Gameplay komplexer sind, ist die Eiswelt ja lang nicht mehr die, wo automatisch die Hälfte aller Oberflächen Glatteis sind und die große Challenge ist es, sich dadurch zu navigieren. Seitdem mag ich sie auch wieder mehr. Aber zu so Zeiten der 2D-Spiele und der frühen 3D-Spiele, ich glaube, in Zelda Ocarina of Time gab es ja auch einen Eistempel, ich weiß nicht mehr, ob der cool war, da war es eher nervig, weil da war dieser Huhuhu, du schlitterst Trick einfach wie so ein Gag, der einfach 20 Mal zu viel erzählt wird von jemandem, der es immer wieder lustig meint.
Ich weiß nicht, inwiefern das bei Ocarina of Time viel Sinn ergeben hätte, weil da konntest du ja gar nicht mehr aktiv springen, sondern Link sprang da ja automatisch.
Ah, stimmt. Und lang ist es her.
Bei Mario war es so, also ich habe eigentlich immer die Wasserlevel gehasst, weil die Wasserlevel sind so ein bisschen, ja nicht ganz das Gegenteil davon, aber die bremsen deine Mobilität aus. Du bist auf einmal langsam, du bewegst dich zäh. Ich habe das auch gemerkt beim Spielen von Dark Souls. Da gibt es dann so, oder auch Demon's Souls. Bei Demon's Souls war es, glaube ich, prägnanter. Da gibt es so einen Sumpfabschnitt. Und dann ist deine Spielfigur auf einmal viel langsamer. Und eine Standardtaktik bei sowohl Demon als auch Dark Souls ist es, den Gegner so zu umkreisen. Mhm. Also so ein bisschen wie Circle Strafing in einem FPS, nur halt beim Nahkampf. Und das funktioniert normalerweise, auch wenn du deine Ausrüstung relativ leicht hältst, funktioniert das ziemlich gut, weil deine Figur ist halt schnell und behende und die meisten Gegner jetzt nicht unbedingt. Und das geht alles auf einmal nicht mehr. Und dann deine Hechtrolle wird, glaube ich, sogar auch ein bisschen verlangsamt. Aber zumindest die normale Bewegung. Du kannst nicht mal mehr richtig rennen, wenn der Sumpf tief genug ist und so. Oh, das ist dann der pure Stress gewesen. Während die Eislevel bei Mario fand ich natürlich schwierig und teilweise auch frustrierend. Aber das fand ich eigentlich eine coole Mechanik. Bei Mario 3, will ich jetzt sagen, war es zum Beispiel so, die große Schwierigkeit ist ja vor allem, du springst über einen Abgrund auf eine Plattform, die relativ klein ist und der nächste Abgrund dahinter wartet schon. Mhm. Das heißt also, aber wenn du landest, musst du einkalkulieren, wenn du nicht weit genug vorne landest, dann rutscht deine Figur weiter durch das Momentum, das sie aufgebaut hat und fällt einfach auf der anderen Seite in die Tiefe. Und bei Mario 3 war aber die Lösung nicht nur, du musst so präzise springen, dass du halt an der äußersten Kante dieser Plattform landest, um genügend Bremsweg einzukalkulieren, sondern du konntest auch während des Rutschens nochmal springen, auch in die entgegengesetzte Richtung und dadurch den Rutsch of Doom sozusagen wieder abbrechen. Und das war eigentlich ziemlich cool, dieses Nachkorrigieren mit sehr, sehr kurzen Zeitfenstern, wenn man es dann erstmal raus hatte. Das fand ich eigentlich immer spaßig, auch umgekehrt. Also sonst springst du halt meistens relativ nahe an jeder Kante vorher und da musst du jetzt auf einmal überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, ein bisschen sogar deutlich vorher abzuspringen, um eben auf der Zielplattform möglichst weit vorne zu landen. Und all diese kleinen Feindabschätzungen innerhalb von kurzer Zeit in so einem Jump'n'Run machen ja häufig da den Anspruch und den Spaß aus.
Ja, für so Leute wie dich, denen das liegt. Ich bin, ich komme lange nicht so gut wie du mit diesem Genre klar und deswegen eher so verhasst. Und ich habe jetzt auch mal nachgedacht, auch in Rennspielen ist der Eislevel, den gibt's da ja auch. Das sind die Strecken mit Schnee und Eis. In Rallye-Spielen ganz klassisch ist es die weiß ich nicht, Schweden oder Norwegen Rallye oder was sie da haben, oder Rallye Finnland, wo dann eben die Strecken vereist sind und die großen Schneehügel links und rechts aufgebaut sind, wo man dann diesen Scandinavian Flick machen kann, das Heck des Wagens kurz an den Schnee dotzen, um den Drift zu beenden, aber eben auch schlitterige Strecken, die einen ganz anderen Anspruch stellen, weil sie sich anders fahren und dich aus dem Konzept bringen. Jetzt bei Dirt 5, was ich gewertschätzt habe vor ein paar Monaten, da war das ja auch so. Da gab es eine Strecke, wo man, oder ein Event-Typ, wo man praktisch auf zugefrorenen Gewässern auf dem Eis rumgedriftet ist. Und der war schrecklich. Das war widerlich. Das war von allen Event-Typen mit der beschissenste, außer dieses komische Drift-Car-Fahren mit diesen Autos, mit diesen komischen Segeln obendrauf. Aber weil es sich einfach grausam ungenau angefühlt hat, weil es keinerlei Fehler verziehen hat, weil ich da immer wieder einfach nur wie so ein Curling, wie heißt das eigentlich, Stock? So ein Curling-Stein einfach in eine Richtung losgeschlittert bin, ohne die Chance, da irgend noch was dran zu verändern. Und das war schlimm. Das mochte ich nicht. In anderen Rennspielen war es bis jetzt besser, hatte ich den Eindruck. Also wenn da Schnee liegt, ist es nicht ganz so der große Unterschied zu Schlamm und Schotter. Da kann man sich dran gewöhnen. Aber das Auto einfach aufs blanke Eis zu setzen und von mir zu erwarten, dass ich das irgendwie cool finde und sage, hey, das ist ja eine tolle Abwechslung. Mein Gott, nee. Und ich habe das jetzt auch seitdem nicht mehr gespielt, aber die Patchnotes ein bisschen verfolgt, da haben sie ein bisschen rumgepatcht. Ich glaube, da ging es nicht bloß mir so. Das
kann ich mir auch gut vorstellen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, also ich jetzt mal so überlegt, also ich kann mir schon, also was ich mir vorstelle, warum Leute das scheiße finden, ist halt der Kontrollverlust,
ja,
der da stattfindet. Die Figur reagiert auf einmal entweder gar nicht mehr oder nur noch störrisch und vermindert auf deine Eingabe. Und bei Rennspielen ist der ja ab einem gewissen Punkt dann wahrscheinlich realistischerweise vollkommen. Mhm. Also, ne, wenn du in so eine Kurve zu schnell reinfährst, das ist ja sogar schon jetzt unter normalen Wetterbedingungen so, dann trägt es dich vielleicht aus dieser Kurve einfach manchmal unweigerlich raus, wenn du es übertrieben hast. Und das, gerade bei den Simulationen, das habe ich schon immer gehasst. Dieses, du fliegst dann aus der Kurve und dann rotiert dein Auto auch über so ein Schotterbett, das dann meistens neben der Piste genau für solche Fälle schon angelegt ist. Und du weißt, jetzt musst du erstmal, kannst vielleicht noch ganz grob irgendwie nochmal versuchen, dass du vielleicht ein bisschen früher zum Stehen kommst oder nicht jetzt noch auch noch hinten in irgendeinen Reifenstapel stößt oder sowas. Aber ansonsten bist du dem Ganzen auf einmal völlig hilflos ausgeliefert. Du verlierst diese wichtigen Sekunden, warst vielleicht gerade Zweiter und musst nicht mal hingucken, um zu wissen, dass du inzwischen irgendwie ans Ende des Felds gerutscht bist. Und das ist dann halt nochmal verstärkt, ja, bei diesen Eis- und Schneestrecken, wo du dann halt wirklich so, keine Ahnung, vielleicht 2-3 Sekunden oder sowas einfach völlig hilflos zusehen musst, was mit deinem Auto da passiert.
Ja. Aber Gott, Eislevel haben mir nicht bloß das Klischee der Glätte. Das Glätte-Klischee ist ja nur eins von vielen, vielen, vielen anderen Klischees. Ich habe sie hier aufgeschrieben. Tantaratai, also das glatte Eis, die langsame Fortbewegung hatten wir auch schon. Die Schneekugel, die mal einen Abhang heruntergerollt kommt und immer größer wird. Oder die Lawine, die dich verfolgt.
Das mit der Schneekugel, die immer größer wird, das habe ich aber nicht häufig gesehen. Das fände ich
bei Mario 64. Ich weiß nicht, ob die da größer wurde, aber ich glaube auch, ja, das war da der Fall. Ich
weiß es nicht.
Also ja, in Jump'n'Runs, in den 3D-Jump'n'Runs in Eisleveln sind ja wohl Schneekugeln.
Ja, am Schneekugel, Start. Also irgendeine Kugel, die irgendwo runterrollt, aber eine, die dann auch noch quasi sich dynamisch aufbaut zu einer immer größeren Schneekugel. Das klingt gerade ziemlich cool. Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mich an die in Mario 64 nicht genau genug erinnern.
Ich dachte, die bei Mario 64 wurde immer größer. Aber die, zumindest, dass da Schneekugeln rumrollen, teilweise auch wie von Magie gesteuert, die Rutschpartie bergab.
Ja, auch in Mario 64. Ja? Das ist die mit diesen Eisrutschen, wo du meistens dann auch, oder ich glaube, meistens, aber du trittst da auf jeden Fall mal gegen so einen blöden Pinguin an. Boah, die waren auch immer furchtbar, weil da konnte dir genau das passieren, was bei einem Rennspiel passiert, dass es sich aus der Kurve trägt und die hatten halt keine wie sagt man, Leitplanke. Railing, ja, keine Leitplanke, genau. Und dann bist du halt einfach in den Abgrund gestürzt, ey. Ja. Das war ein Drecksabschnitt. Das weiß ich noch. Das habe ich gehasst.
Ja. Dann haben wir noch, und das finde ich sehr schön, das teilt sich das Schneeszenario mit dem Wüstenszenario. Das Wüstenszenario ist aber lange nicht so flexibel wie das und so spannend, finde ich, wie das Schneeszenario. Im Schnee kann man Dinge verstecken. Da kann man sowohl Gegner verstecken, als auch irgendwelche Items oder Zugänge oder Geheimnisse. Also der Schnee ist ein tolles Szenario für Schatzsuchen und das Entdecken von irgendwas. Dann hätten wir noch die Eisdecke auf dem Wasser. Ja? Drunter ist Wasser, obendrauf die Eisdecke. Und da haben wir einen ganzen Kosmos aus Gameplay-Klischees. Zum einen haben wir den Eiszauber, mit dem man eine Eisdecke zaubert über das Wasser, so dass man drüber laufen kann. Wir haben die Eisdecke auf den Gegner langlaufen und man schießt irgendwie auf ein rotes Fass, so gesehen bei Gears 5, und die Gegner brechen ein und man zerstört sie. Eisbrocken oder einzelne Eiswürfel oder ja, so Eisberge auf dem Wasser geben auch tolle, frustrierende Jump'n'Run-Passagen her, weil der Game Designer auch wunderbar erklären kann, das Wasser ist ja kalt, da stirbst du sofort, wenn du reinfährst, da muss man kein Schwimmsystem einbauen.
Stimmt, auch beliebt dabei übrigens die schmelzende Plattform.
Und
also du bist auf einer Eisplattform im Wasser und sie schmilzt langsam, das heißt, also sie wird immer kleiner.
Ja.
Vor gar nicht so langer Zeit habe ich was gespielt. Vielleicht war es Tomb Raider? Irgendwo musste man auch so zwischen so Eisdingern hin und her springen, die auf einem Fluss dahin trieben.
Ja. Dann hätten wir auch noch die Eisblöcke im Allgemeinen. Große Eiswürfel, die man durch die Gegend schieben kann, weil sie eben so rutschig sind, um Rätsel zu lösen.
Da gibt's übrigens coole Variationen, ne? Also bei Zelda zum Beispiel, da gibt's ja die normalen Verschieberätsel. Ja. Also auch gerne so Rätsel, die so Sokoban-ähnlich sind, die gerne mit so Steinen gemacht, ne? Wenn ich den Stein hier hochschiebe, dann blockiert er den Stein, also kann ich den jetzt noch nicht hier hochschieben, ich muss erst den Stein bewegen und dann den anderen und so weiter. Und dann haben sie das, ich weiß nicht mehr, welches Zelda das war, da haben sie dann dieses Verschieberätsel nochmal variiert, indem das auf einer Eisfläche stattfand. Das heißt, sobald du einen Stein irgendwo angeschoben hast, rutscht der unweigerlich bis zur nächsten Begrenzung dieses Spielfeldes. Und dann musst du auf einmal wieder nochmal ganz anders darüber nachdenken, wo du irgendwas hinschieben sollst und wo nicht. Ich habe jetzt vor einigen Monaten ist das schon gewesen, glaube sogar irgendwann letztes Jahr, als ich nochmal kurz im Urlaub war, da habe ich Super Lucky's Tale nachgeholt. Das ist so eine, auch wenn man so möchte, ein Mario 64, nur eben mit einem Fuchs und ursprünglich für die Xbox One exklusiv. Und das gab's da im Game Pass. Und da gab's auch immer Verschieberätsel, die so funktioniert haben. Ich glaube, ohne Eis, die gab's immer so als Minigame zwischendurch. Und da musstest du auch immer genau überlegen, kann ich das jetzt schon hier anschieben? Dann rutscht es bis ganz da hinten und kriege ich es dann überhaupt an der Stelle noch weg oder muss ich es dann wieder zurücksetzen und so weiter?
Ja, eine Rätselart, mit der ich ganz gut klarkomme. Also die Rätsel in Eiswelten, wo auch gerne mal irgendwie eine Eiswürfel zertrümmert werden muss oder irgendwie Wasser gefroren, gibt ja viele Möglichkeiten. Die sind mir eigentlich ganz recht. Sehr flexible Mechanik.
Dass wir es mit Veränderung von Aggregatzuständen zu tun haben. Das gab's auch irgendwo. Fuck, ey, das Schlimme ist halt, ich sitze immer da und denke mir so, ja, das gab's mal, aber ich kann das konkrete Beispiel nicht benennen. Das ist immer scheiße. Aber auf jeden Fall, dass man sogar sagt, das kannst du jetzt hier in Wasserdampf verwandeln, in Wasser und in Eis. Ne? Also alle drei Aggregatzustände von Wasser. Und je nachdem, in welchem Zustand du das gerade versetzt hast, das ist dir nützlich für die Lösung einer Phase dieses Rätsels. Das macht es halt auch viel wandlungsfähiger dann als den Wüstenlevel wahrscheinlich, dass du da hingehen kannst und kannst eben sagen, okay, du kannst das Wasser einfrieren und dann bildet es vielleicht eine Passage, um hier, keine Ahnung, ne, diesen See oder was auch immer zu überqueren, aber du kannst es auch vielleicht schmelzen und dann machst du entweder einen Durchgang frei oder jetzt kannst du irgendeinen Gegenstand erreichen, der unter der Eisfläche verborgen war. Es gibt ja auch sehr häufig das Ding, Gegner sind eingefroren in irgendeiner Art von Eisblock und dann gibt es vielleicht aber irgendeine Notwendigkeit, sie aufzutauen.
Klar, kann auch ein UFO sein, was irgendwie im Eis eingefroren ist. Es gibt auch vor allen Dingen in Eiswelten mit sowas wie Lavahöhlen oder Geysiren durchaus einigermaßen logische Wärmequellen, die da existieren in diesen Welten, ohne dass es sich allzu sehr beißt. Eine Wüstenwelt, die ohnehin schon mal irgendwie nicht eingefroren werden kann, weil sie nicht wirklich aus Wasser besteht oder sowas, ist eben, die ist nicht so flexibel wie eine Eiswelt. Und da ist eben eine Kältequelle als Gegenpol, nur mit sehr viel Willenskraft realisierbar.
Crisis 1.
Die hatten Aliens.
Ja, eben. Aber die hatten ja die Idee, dass es am Schluss diese Passage gibt, wo diese tropische Insel in Eis erstarrt ist. Und das war eine geile Idee. Der Abschnitt war dann hinterher leider nicht so.
Eben, super, es war eine geile Idee. Aber ich habe dann auch in Vorbereitung darüber nachgedacht, ist das eine coole Eiswelt? Ich meine, die Art und Weise, was für eine Eiswelt das ist, ist ziemlich ungewohnt. Hier gibt's keinen Schnee, hier gibt's nicht diese klassischen, skandinavischen Umgebungen oder irgendwie, es sieht nicht aus wie Himalaya, sondern es ist praktisch ein in Eis gefrorenes Tropenparadies. Super kreativ, aber.
Ja, also das Problem war eher, nach diesem ersten, wow, cool, Palmen zu Eis erstarrt, ja. Das sehe ich nicht oft, ne? Und etwas, das ganz offensichtlich die Vegetation eines tropischen Eilands ist, einfach in Eis gehüllt, das war geil. Hm. Und dann kam nichts mehr, nee. Großartig, das war das Problem. Aber die Idee, ne, hier sozusagen diese Umgebung in einem Zustand zu zeigen, den du in der Natur so selten bis nie sehen wirst, das ist natürlich schon irgendwie ganz geil.
Schon. Es ist ohnehin, also das, der Eislevel an sich, der gibt schon relativ klar vor, wie das Ding aussehen wird. Wir können ja mal ein bisschen über die Palette sprechen, die den Look, die Ästhetik von Eiswelten. Ich habe den Eindruck, ein Game Designer wirft da eine Münze, wenn er sagt Eislevel. Und entweder wird so ein bisschen skandinavisch, ne? So ein bisschen God of War 2018, so ein bisschen Skyrim, so ein bisschen Langhäuser und so ein paar Runen und vielleicht auch ein kleines Valhalla irgendwo und Helme mit Hörnern dran, die Wikinger damals gar nicht getragen haben, aber fuck it, das Klischee heißt Helme mit Hörnern und vielleicht auch ein Langboot oder zwei. Oder man hängt die bunten Gebetsfahnen in die Luft und macht ein Kloster in die Berge und versucht es eher so tibetanisch. Bevölkert werden diese Spielwelten übrigens mit Wölfen, mit Pinguinen, mit Eisbären, obwohl die eigentlich geografisch überhaupt nicht zusammenpassen. Und entweder Yeti oder Eiselementar.
Ja, oder Rentiere.
Stimmt, Rentiere. Ja. Rentiere und Kaninchen als neutrale Wildtiere.
Also so alles, was auch so in Richtung Alaska geht zum Beispiel, das ist ja gerade dem US-amerikanischen Spieleentwickler dann vielleicht auch am nächsten, dass er da sitzt und sich denkt so, ja. Ja, so gestalte ich jetzt hier die Eiswelt.
Bonuspunkte bekommt man, wenn man noch irgendwie das Ganze leicht weihnachtlich gestaltet, ohne es Weihnachten zu nennen.
Ich habe übrigens deswegen aufgehört, Carmageddon 2 zu spielen. Gab es nämlich auch, ich glaube, es kam sehr früh im Spiel, zweiter Level oder so, gab es auch eine Schnee- und Eisstrecke. Und in Carmageddon musste man ja immer Passanten überfahren, um sein Zeitlimit zu erhöhen. Aber in dem Level musste man Rentiere überfahren. Und da hatte ich keinen Bock drauf.
Ich, ja, als alter Tierarztsohn war da ein bisschen abgehärteter und habe auch diesen Tierarzt-Charakter gespielt. Fand ich total lustig, den Veterinary. Ich weiß nicht, der war irgendwie ein Wortwitz. Mir hat's nichts ausgemacht. Aber der empfindliche André hat gesagt nein.
Nee. Menschen ja, Tiere nein. Sehr gut. So halte ich es auch in Spielen bis heute.
Sehr, sehr gut. Ja, also das schränkt den Eislevel ja schon ein Stück ein. Und es gibt gar nicht so viele Schnee- und Eislevel, die aus dieser Formel rausbrechen. Ganz nett sind zum Beispiel urbane Welten in Eis, also Großstädte im Winter. Ich glaube, dass Miles Morales spielt ja auch im Winter, das Spider-Man. Das Keine kleinere Ahnung. Für die PS5. Ich meine,
The Division werden alle sofort denken.
Ne? Stimmt, The Division. Das ist natürlich auch ästhetisch sehr geil, vor allen Dingen in der Vorberichterstattung. Als uns noch nicht ganz klar war, dass es ein relativ generisches Spiel as a Service sein wird, ein Genre, das damals auch noch nicht so richtig existiert hat.
Und als es auch noch besser aussah.
Als es auch noch besser aussah. Und Gott sah das in dieser Vorverkaufsphase geil aus. Das menschenleere Manhattan, völlig verlassen, Autos stehen kreuz und quer. Der Schnee hat sich drüber gelegt. Was für eine tolle Optik. Und
ist ja auch wie so eine Verschränkung, ne? Also, ne, der Winter als der karge, harte Monat, ne, so tot und so weiter. Und dann ist das ja auch noch ein Seuchenszenario.
Ja.
Mit hier mal Leichensäcke irgendwo in die Ecke gestapelt und sonst irgendwas. Das heißt also, ist ja quasi doppelt wirksam. Ja. Und es hat halt auch so coole Effekte wieder zusätzlich mit, da ist dann vielleicht auch so, ne, Schnee, der so ein bisschen angeschmolzen ist. Mhm. Das heißt, da ist auch so ein paar Feuchtigkeitspfützen und sonst irgendwas Effekte. Das sind ja alles so Effekte, die Spiele meistens ganz gut können, ja, die dann halt auch irgendwie ganz geil aussehen, so spiegelnde, reflektierende Oberflächen und sowas, die machen ja meistens dann ganz gut was her.
Ja, hier und da noch Lichterketten an den Fassaden, das ist echt geil gewesen. Ein schöner Gegenentwurf zum Last of Us, wo halt die Innenstädte inzwischen überwuchert sind und das Grün der Natur ist hier sozusagen der Fremdkörper, während es da der Schnee und die Verlassenheit ist. Sehr, sehr geil. Und es gibt auch Spiele wie Freedom Fighters 2, glaube ich, oder so. Das gab doch so ein PS2-Spiel, wo man so Shooter plus leichte Echtzeitstrategie-Elemente, wo man so Leute angeheuert hat und hat sich so durch, ich glaube, auch ein weihnachtliches New York geballert. In SSX gab es ein sehr schönes Snowboard-Spiel, eins der besten EA-Trendsport-Spiele.
Da gab es Schnee-Level, das kann ja nicht sein.
Da gab's, also habe ich überlegt, welches Spektrum hat denn SSX gehabt, und da gab es eben auch ein Downtown-Level, wo man mehr oder weniger durch zwischen Hochhäusern durchgeschossen ist, mit an irgendeiner namenlosen, sehr rumpelig konstruierten Metropole, die halt mitten am Hang lag, und das fand ich auch sehr schön. Es geht also auch, man kann auch den Winter mit anderen Strukturen verbinden, oder denk an das fantastische Intro des später relativ wirren Spiels Fahrenheit oder die Indigo Prophecies von Quantic
Dream. New York im Schnee, ich glaube Fahrenheit startet dort ja auch, ne?
Genau, eine völlig verschneites New York.
In sich.
Und das sorgt dann auch gleich für sozusagen diese intime Atmosphäre in diesem Diner, wo eben dieser wunderbar konstruierte Auftakt stattfindet.
Ja, wenn ich der aka der gute Teil des Spiels.
Richtig.
Aber SSX ist ein schönes Beispiel, also in vielerlei Hinsicht. Erstens natürlich, jetzt hast du ja explizites Schnee-Equipment unter den Füßen. Ja. Das heißt, die Steuerung ist auf einmal nicht mehr frustrierend, sondern super angenehm. Mhm. Die Spiele hatten zumindest für ihre Zeit eine geile Steuerung. Und SSX ist halt so ein Beispiel auch für die anderen ästhetischen Qualitäten, die man aus Schnee und Eis rausholen kann. Da waren ja auch immer so als Begrenzung der Fahrbahn so Bengalfackeln, so ewig brennende Bengalfackeln und ähnliches verteilt. Und dadurch, dass Schnee in sich reflektiert, konntest du da natürlich mit diesen Lichteffekten auch noch richtig geile Sachen machen. Oder du fährst durch sowas wie eine Eishöhle, wo dann so richtig dieses substantiv riesige Gletschereis, ne, dieses klare, blaue, riesige, diese riesigen Eisformationen auftauchen, so wie so Eisberge, die man sonst nur aus Dokus kennt. Und das ist dann natürlich auch nochmal super geil, wenn du dann da so lang fährst, ne, und dann ist da vielleicht auch nochmal ein Lichteffekt oder sowas, der dort spiegelt und ähnliches. Das ist halt, also große Eisformationen sind schon auch in sich halt geil, und die haben auch diese typische, wie soll ich das so sagen, Architektur, ne, die, weißt schon, was ich meine?
Das ist angeschmolzene, angerundete, ja.
Genau. Ja, aber auch entweder angerundet oder auch manchmal so ein bisschen zackig, aber eben auch durch Abschmelzen an einigen Stellen abgeglättet.
Also diese kristallige Eisinszenierung mancher Spiele, wo es aussieht, als wären hier irgendwelche Quarzkristalle gewachsen, da bin ich kein Freund davon. Das muss dann schon Eiszapfen sein oder so ein bisschen angeschmolzen. Ja? Also wenn das zu eckig ist, da bin ich dann immer gleich wieder, nein, pfui. Ja, das ist die falsche Unity Gratis Library ausgesucht. Böser
da
Designer.
Da ist auch jetzt bei Next Gen, ne, wenn wir überlegen, wenn sie dann vielleicht auch nochmal anfangen mit ein bisschen Schmelzwasser, wenn man schon mal irgendwo gewesen ist, in Schnee und Eis. Ich war jetzt sogar zuletzt in so einer Eishöhle, und ich war ja immer im Sommer in irgendwelchen Eishöhlen. Und
Moment,
dann,
im Sommer?
Ja.
Eishöhlen. Ja, du weißt, halt dass Eis schmilzt bei Temperaturen über.
Ja, da komme ich jetzt zu Sebastian. Also so eine richtige Eishöhle, die hat genug Substanz, dass sie eben, sonst gäbe sie ja schon lange nicht mehr, auch einen Sommer überdauert. Aber dann siehst du halt überall, wie das auch am Abschmelzen ist. Also überall kleine Rinnsale, manchmal auch richtig so kleine Sturzbäche sozusagen schon in diesen Höhlen, wo das dann runterrinnt und sowas. Und das sieht halt aber fantastisch aus natürlich. Du hast dann eine wirklich spiegelglatt polierte Eisoberfläche, einfach durch das Wasser, den Film an Wasser, der dann häufig auch noch da drüber liegt, und dann so kleine Rinnsäle, die da runterlaufen, sieht fantastisch aus. Ich war da einmal in dieser Eisriesenwelt in Werfen, das ist jetzt schon länger her, 2-3 Jahre auch so, das war auch, glaube ich, in Kitzbühel, und im letzten Jahr, da waren wir auch einmal in einer Eishöhle in, keine Ahnung, wo, irgendwo im Zillertal.
Also mit Eishöhlen kann man dir eine Freude machen.
Eishöhlen sind schon echt geil. Okay. Diese Eishöhle im Zillertal, das war irgendwie abgefahren, weil ich, das ging halt, das war ja schon zu Corona-Zeiten und deswegen gab es dort keine Führungen mehr, sondern die haben sich da halt einfach reingeschickt. Es war jetzt auch nicht schwierig, das zu navigieren oder sowas. Du bist halt alleine da rumgelaufen. Es war alles groß aufgeteilt. Also ne, der Einlass war so geregelt, dass du halt irgendwie im Abstand von etlichen Minuten dort reingeschickt wurdest. Du bist also die ganze Zeit alleine durch diese Eishöhle gelaufen. Und dann war da auch überall so das Schmelzwasser. Das wurde teilweise sehr eng, wo du sich dann wirklich so ein bisschen so durchquetschen musstest und da deckst du halt auch schon so, was ist eigentlich jetzt mit diesem ganzen Schmelzwasser, wenn das jetzt irgendwo einstürzen würde und man hinge hier fest, das ist schon ein beunruhigender Gedanke gerade.
Ja.
Und wenn du, vor allem, wenn du sowas anfängst zu denken, während du da durcheierst, dann denkst du besser schnell was anderes.
Ja, aber da bringst du mich auf was, die, gerade so diese, wie Eisberge aussehen, Höhlen im Eis und auch wirklich dieses natürlich geformte Eis, wie du es gerade beschrieben hast, das ist noch ein Ast, nach dem die Grafikdesigner für Next Gen greifen können. Also wirklich geil geformte Eiswelten und Wände, die meinetwegen gefärbt sind, wie so ein richtig aquamarinblauer Eisberg oder auch mal, wo eine Lichtquelle so durchscheint, so Subsurface Scattering und solche Effekte und dieses Licht dann ganz weich durchverteilt wird durch diese Eisfläche, was sie da alles noch rausholen können und wie sie da noch so ein bisschen die Latte höher legen könnten, wenn das alles auch noch zerstörbar wäre beispielsweise und so, also da geht noch was. Weil wann der letzte High-End Eislevel, den ich gesehen habe, das dürfte Last of Us gewesen sein, das war jetzt aber nicht so wirklich das Eis. Die Star Wars Battlefront hatte einen Eislevel, der sah aber God auch nicht War. So super aus.
Ich sage God of War, ja. Also schon auch einige sehr coole Eisformationen. Da bist dann ja von da, wo die Weltenschlange war, bist du doch dann auch irgendwo da durch so enge Eiscanyons, meine ich, weitergelaufen. Also gut, da ging es in viele Richtungen, aber in einer der vielen Richtungen.
Ich erinnere mich, dass Dragon Age Inquisition irgendwie auch ganz nettes Eis hatte oder generell ganz gute so Höhlen und sowas, gute Dungeon-Texturen und Effekte. Boah,
da habe ich Dragon Age Inquisition versuche ich auch aktiv zu vergessen.
Ja, das ist, also da habe ich mir auch wehgetan daran, aber der Schmerz ist langsam nicht mehr so, nur so ein Phantomschmerz übrig. Aber auf jeden Fall hat Schnee und Eis haben durchaus noch Potenzial. Ich glaube, man kann es auch wirklich kreativ nutzen. Crysis hat es jetzt nicht auf den Kopf getroffen, weil da war das Spiel zu der Stelle auch nicht mehr richtig super, aber mal, ne? Wir hatten mit, wie hieß es, das Dubai unter Sand begraben in
Spec Ops The Line.
Spec Ops The Line, wie wär's mit einem Dubai oder die Pyramiden von Schnee verweht? Wie hieß dieser The Day After Tomorrow? Ja? Das Schreckensszenario des Blitz, der Blitzeiszeit, da lässt sich sicherlich noch was machen.
Das Coolste, was ich mir vorstelle, ist halt wirklich tatsächlich eine Dynamik zu entwickeln aus dem, was wir vorhin schon hatten, dass sich da eben, dass du es mit etwas zu tun hast, das sich umwandeln lässt in Flüssigkeit und ähnliches. Also wenn ich mir vorstelle, du hättest da so einen Eislevel und einen Flammenwerfer, ne?
Oh ja, und so, was kann so ich aus, Red Faction-mäßig.
Ja, was kann ich daraus machen sozusagen, ne, indem ich mir neue Wege dadurch bahnen kann oder indem ich halt, keine Ahnung, weißt du, das übliche Ding, was jetzt doof ist als Beispiel, weil das auch schon an anderer Stelle ohne Eis realisiert wurde, ist halt sowas wie, da ist dann die große Eiskugel irgendwo oben und du kannst den Sockel, auf dem sie steht, durchschmelzen, dann fällt sie halt runter, ne, und begräbt von mir aus irgendwelche Gegner unter sich und sonstige Geschichten. Aber da geht schon einiges.
Ja.
Da geht schon echt einiges. Weißt du, übrigens ein Spiel, das auch einen geilen Eislevel hatte, ist Hitman.
Tatsächlich.
Hitman hat einen Level.
Welches? Jetzt das Remake oder ein altes?
Jetzt muss ich überlegen, in welchem Teil. Also jetzt, ich bin gerade dabei, ja, mit Dom einen Spaziergang zu machen in diesem Hokkaido-Level, in dem Remake. Der spielt auch in einer Schneewelt, wenn du so willst. Da bist du in einer Art Sanatorium in den Bergen. Direkt schräg gegenüber von Mount Fuji und blickst auch auf so eine Schneelandschaft herunter und das ist schon auch ziemlich cool, aber das ist halt nur, dieses Haus steht im Winter in den Bergen, aber du kommst nicht wahnsinnig viel in den Schnee, du kannst irgendwo mal links runter und da stehen dann irgendwelche Schneemobile rum oder sonst irgendwas, aber das ist jetzt nicht wirklich markant, der Level ist ja geprägt eher durch das Gebäude und nicht durch den Schnee und den Winter drumherum, aber in Hitman Blood Money, will ich sagen, irgendwo gab es einen, ich glaube, der Level hieß Heaven and Hell, oder es war eine Party, die so hieß. Und ich meine, das spielte auch im Winter. Und da waren alle so als Engelchen und Teufelchen verkleidet. Und dann gab es halt einen Teil, der war so eisig und der andere war so feurig inszeniert in dem Level. Ne? Und das war auch ziemlich geil gestaltet, das Ding. Und das hatte auch ein paar richtig coole Eiseffekte in meiner Erinnerung. Ich hoffe, schön. Ich würfel jetzt nicht Level durcheinander.
Ich glaube, ich erinnere mich an sowas, wo eben wo praktisch, ich meine, mein Gott, Willy Bogner, ja, Feuer und Eis. Ja? Dieser Gegensatz, ja, oder das Vanilleeis mit heißer Himbeersoße, also das ja, gut zusammenpasst, wissen wir schon länger.
Der Hot Brownie mit Eis, das beste Fastfood-Produkt im großer Angebot
Gott, von André. Nein, pfui.
Sebastian. Hallo, hast du es denn überhaupt schon probiert?
Ich war auch mal Student, ich habe von diesen Gutscheinen von diesen Gutscheinen gelebt. Hier zwei Maxi-Menüs und zwei Kindermenüs für 10 Euro. Da haben wir uns ein High-Five gegeben als Studenten und gelebt wie die Könige.
Ich verstehe nicht, was das mit Studenten zu tun haben soll. Als ob das eine Lebensphase wäre, in der man das isst und die man dann hinter
richtig,
sich lässt.
Ganz genau, weil ich dir inzwischen richtiges Essen leisten kann.
Ja, aber welches davon ist so delikat wie der Hot Brownie?
Nein, der Hot Brownie ist wirklich die allerletzte Schlacke. Schon
nein,
die Konsistenz.
Ja, die Konsistenz. Ja, ist diese, unten drunter ist das heiße geschmolzene Schokolade. Ja. Einmal habe ich einen Hot Brownie mit Eis bestellt und sie haben vergessen, ihn vorher in die Mikrowelle zu tun. Und das Ding in seinem Rohzustand, also im nicht erwärmten Zustand, ist wirklich einfach nur ein Block. Also es ist wie wenn du so einen Block Kuvertüre für deinen Kuchen gekauft hast.
Oh, widerlich.
Dann kannst du Menschen erschlagen.
Widerlich.
Und das wird dann halt so weich und fluffig und schokoladig und dann ist da dieses Softeis oben drauf. Softeis finde ich ja sowieso geil. Sebastian, das ist nach wie vor ja ein Traum.
Schön. Ah, dir kann man also eine Freude machen, wenn man irgendwo im Drive-In langsamer fährt und du aufgeregt am Autofenster kratzt. Schön.
Ja, Drive-In. Drive-In hasse ich eigentlich immer. Ich hasse es mal da zu bestellen. An diesen beschissenen Remote-Verschaltern, die so eine Verbindung haben wie Kriegsfunkgerät aus dem Ersten Weltkrieg, weißt du? Ich hätte gerne den Hot Brownie mit Eis. Okay, doppelte Pommes? Nein, den Hot Brownie mit Eis.
Ach Gott, ich hoffe, du kriegst heute noch deinen Hot Brownie mit Eis nach der Aufnahme. Das wäre doch was. Kannst du nicht irgendwie Bescheid geben und das jetzt in die Spur leiten, dass es heute noch klappt?
Nee, das ist, glaube ich, nicht machbar. Also es ist ein
fußläufiger McDonald's. Wie weit ist denn der nächste McDonald's in die Burger King? Ist das
Burger King ist es ja. Der nächste wäre Hauptbahnhof. Dann muss ich den unterwegs, den müsste ich im Laufen fressen oder sowas. Das ist nicht das Gleiche. Und vor allem, das kannst du ja auch nicht, es gibt ja inzwischen sogar Lieferservices da, aber wie soll das gehen?
Nee.
Da kriege ich den lauwarmen Brownie mit Vanillesoße, kriege ich da geliefert.
Ja, also die Kombination aus Heiß und Eis ist halt schon eine exklusive, eine fliehende.
Das
und
ist hier wie übrigens der Strudel mit Vanilleeis
ja,
in Bayern.
Ja, ja, genau. Ja. Oder Schnupftabak und dann Maß Bier.
Ja, ja, fast identisch.
Fast identisch. Aber tatsächlich ist halt die Lavahöhle in der Eiswelt ist für mich dann so das Klischee diesbezüglich, ist ja auch ganz beliebt.
Ja, das ist aber, da gibt's aber auch Spiele, die, wenn die das gut machen, weißt du, wo so die Lava unter dem Eis
richtig
durchschimmert und so, mit den entsprechenden Verzerreffekten, wenn das dann wie so, ne, durch gebrochenes Glas, das ist schon auch ein geiles Ding eigentlich.
Ja, ja, ja. Und überhaupt die Innenräume in den Eiswelten, da können die Game Designer halt schon noch irgendwie kreative Freiheit ausüben. Das können praktisch die Relikte von irgendeiner Zivilisation sein, so verlassene Gebäude, verlassene Labors, vielleicht ein Virus entwickelt wurde, irgendwelche Tempel und so weiter, da geht schon was. Höhlen, Zauberer haben da ihre Türme und sowas, da ist schon was drin. Und dazu eben die Wettereffekte. Was ist denn bei meinem Klischee? Tropes, da haben wir meine Klischeeliste. Dass man Wärmequellen als Gameplay-Element nutzt, haben wir eigentlich schon mehr oder weniger angesprochen. So, Holz sammeln, um Lagerfeuer zu machen, in all diesen Survival-Spielen gehört dazu. Der Wärmetrank in Monster Hunter. Bei Zelda sind es, glaube ich, Klamotten, die das Gating darstellen.
Ja, das sind ja, genau, also es gibt ja Unterschiede, ne? Also entweder ist es ein Gating-Mechanismus wie in Zelda, ja, du hast einmal das richtige Item und dann war's das sozusagen. Oder wie du es ja auch schon bei Lost Planet beschrieben hast, ist es ein Bestandteil von einem bestimmten Ressourcenmanagementanteil. Und das ist dann eher der Teil, weil was ich nicht mag, ist tatsächlich, wenn es eigentlich zu so einer Art Zeitlimit wird. Also das gibt's ja auch, ne? Du kannst in dieser Kälte halt von mir aus 30 Sekunden lang überleben und dann musst du möglichst schnell von einem Lagerfeuer, einem Wärmepylon oder sonst irgendwas von A nach B rennen. Und das ist dann meistens das.
Das ist nicht die spannendste Aufgabe.
Nee, das ist ehrlich gesagt, also wie die meisten Sachen, die mich unter so ein Zeit Druck setzen. In aller Regel reagiere ich erstmal mit einem gewissen Widerwillen. Selbst wenn es manchmal ja dann trotzdem durchaus, also es macht es ja durchaus spannend.
Das ist wie die Empörung vor der später dann doch ganz guten Schleichpassage. Ich will jetzt nicht schleichen.
Ja, so in etwa. erstmal malt man sich das Schlimmste aus und dann hinterher ist es vielleicht gar nicht so furchtbar gewesen.
Ja. Das, genau. Wir haben dann auch noch das Wetter, das hast du auch schon mal angesprochen, in der Szene, wo man mit Last of Us 2 am Anfang seinen Begleiter aus den Augen verliert. Da gibt's auch noch andere schöne Schlechtwetterereignisse in Spielen. Wir hatten den Sturm in Frostpunk, der sozusagen als das Untergangsszenario unabdinglich näher kommt. Donkey Kong Country für den Super Nintendo. Ich habe das nie so weit gespielt, weil das Spiel ist unfassbar schwer. Habe ich vor einer Weile mal wieder versucht, mittels eines Emulators. Grausam. So wirklich furchtbar. Und da gibt's auch ein Eislevel, eine Schneewelt, die hat gar nicht so dieses Gimmick der glatten Oberflächen, aber Schneeeffekte. Und während des Levels wird das Wetter immer schlechter und gegen Ende dieses Levels kannst du kaum noch die Sprites erkennen, weil so viel Schnee fällt. Was ich auch irgendwie total witzig finde, so als schon ein sehr frühes, experimentelles Extrem in Sachen Schlechtwetter und Sichtbarkeit und sowas. Finde ich geil.
Naja, Donkey Kong war ja vor allem in technischer Hinsicht wirklich wegweisend in seiner Zeit. Das hat auch noch andere Sachen, ne? Es hat ja auch ein Level, wo du, glaube ich, so eine Lampe mit dir mitführst. Es gibt ja, glaube ich, drei Teile von den Original Donkey Kong Countries. Weiß es nicht in welchem. Aber dann hast du halt so eine bewegliche Lichtquelle, so wie du die ja auch in, keine Ahnung, in Diablo oder sowas hast, ne? Deine Figur hat ja immer so einen Lichtschein um sich rum. Nur in dem Falle verkürzt das immer die Zeit in einem Jump'n'Run, in der du dich auf Hindernisse einstellen kannst oder irgendwie feststellst, okay, jetzt kann ich hier landen oder sowas. Und da hatten die hatten schon viele relativ coole Mechanismen. Die haben ja dann hinterher im Grunde genommen das Crisis-Konzept, zumindest dem Namen zu einem ganzen Spiel gemacht mit Donkey Kong Country Tropical Freeze.
Stimmt, völlig richtig. Aber da habe ich jetzt gar nichts dazu vorher recherchiert. Das Tropical Freeze habe ich bei meiner Recherche hinten vorgelassen. Das hat ja auch einen unglaublich guten Ruf. Sowohl die Switch-Fassung als auch die Wii U. Was war das damals? Wii U, ne? Oder Wii?
Das müsste sogar noch Wii gewesen sein.
Also die diversen Ports und Teile, da gibt's ja inzwischen auch schon zwei von, die haben einen unglaublich guten Ruf, was Leveldesign und Anspruch angeht und Kreativität und Abwechslung. Habe ich nie gespielt.
Ich habe das auf der Wii gespielt, aber nicht irre weit, ehrlich gesagt. Also so weit, wie ich es gespielt habe, fand ich es nicht so toll. Aber die Donkey Kongs sind eh so eine Reihe. Die Original-SNES-Spiele, die fand ich noch super, weil das halt so technische Meilensteine waren.
Unfassbare Grafik. Kann man heute nicht mehr verstehen, aber das hat uns damals ernsthaft, wir haben aufgeregt in der Schulpause drüber geredet, wie geil das Spiel aussieht. Und einer von uns hatte es, der Michael S. aus Hohenstein hatte nämlich, den haben wir immer, sein Spitzname war Strich und wir haben, er hatte das Spiel und ich hatte keine Zeit oder aus irgendwelchen Gründen und dann war sein Hebel halt davon zu erzählen, wie cool das Spiel ist und ich habe an seinen Lippen geklebt, ja.
War das?
Das weiß erste, ich jetzt noch.
Wo man diese VHS-Kassette auch besitzen musste?
Warte, es gab eine VHS zu so einem Nintendo-Magazin mal dazu. Die hat man sich dann angeschaut.
Also ich weiß, ich habe irgendein Magazin mit einer VHS-Kassette gekauft, nur um ein Donkey Kong Country vorher zu sehen. Ich bin geneigt zu sagen, dass das sogar das N64-Ding war. Das war dann ja ganz cool, da war ja dann auch das Expansion-Pack mit dabei, aber das hat mich nicht mehr so geflasht, ehrlich gesagt. Ja. Also da bin ich eher der Mario 64 Guy. Und das Donkey Kong war eher so, auch das ganze Ding mit diesen Buchstaben und den Bananen sammeln und sonst irgendwas, ne? Naja. Ja, aber die Originale waren fett.
Das war schon cool. Also dieses mit den Fässern, dieses Pinball-ähnliche durch die Gegend schießen, dieser Look halt, dieser 32-Bit-Look. Wir haben einfach auch, wir haben die Werbemessage aufgesogen. Wir haben gesagt, das sieht aus wie 32-Bit, sondern 32-Bit-Grafik, ne?
64-Bit.
Nee, bei Super Oder? Nintendo.
Ach so, du meinst, du redest Nintendo, von Super Nintendo.
Die Sprites, die auf Basis von 3D-Rendern erstellt wurden.
Ja, deswegen genau. Silicon Graphics Supercomputer haben dieses Spiel
fantastisch, also wirklich. Blast Processing ist ein Dreck dagegen.
Ja, ich habe damals, jetzt muss ich überlegen, warte mal. Oh nee, das war das damals schon oder war das auch zu N64 Zeiten? Ich habe auf jeden Fall irgendwann, also beim N64 war es ja so, da bin ich ja, habe ich ja glaube ich schon mal irgendwo erzählt in irgendeinem der vielen Podcasts, da habe ich extra bin ich da mit meinem Vater in so eine Art Kneipe in Fulda gegangen, weil da stand ein Cruising USA Automat. Und nominell der Behauptung nach basierte die Technik dieses Automaten auf dem gleichen, was das N64 hinterleisten würde. Das wollten wir deswegen unbedingt sehen. Ich glaube, das war gelogen. So rückblickend. Also ich glaube, das war schon noch mal ein bisschen spezialisiertere Technologie. Ja, das Spiel sah auf dem Automaten geiler aus.
Die Arcade-Boards sind eine ganz andere Geschichte als Konsolen.
Ja, genau. Und vorher aber schon, da haben wir, und das müsste eigentlich auch zu SNES-Zeiten gewesen sein, da habe ich dann mal Killer Instinct auf einem Automaten gesehen.
Hui.
Und das ist noch mal eine ganz andere Hausnummer vom Unterschied zwischen Automat und späterer Konsolenfassung. Mhm. Wenn du die Automatenfassung von Killer Instinct gesehen hast und dann hinterher, wie klein diese Sprites auf dem Super NES auf einmal sein mussten.
Oh, ach schön. Gott. Schön, als noch Grafikpracht in der Größe der Sprites ausgedrückt werden konnte.
Ja, das war schon, also.
Wir sind ganz schön weit gekommen. Aber ich weiß, was du meinst. Die, ich kenne auch Arcade-Spiele, die irgendwann ihren Joe and Mac beispielsweise, so Neandertaler Jump and Shoot, könnte man sagen, das irgendwann auch auf Konsole kam, das sah auf Automat einfach viel besser aus. Und das war so schwer zu quantifizieren als in so einem Kinderkopf. Und auf Konsole, dann ist es halt doof. Aber lass uns mal zurück.
Das war übrigens auch so, noch ganz kurz dazu. Ja. Ich habe es zuerst auf dem Super NES gespielt, ich habe Jahre später dann mal den Turtles in Time auch als Automat gesehen. Das ist auch so. Das ist so ein krasser Unterschied. Dann denkst du so, oh fuck, ein Glück kannte ich das damals noch nicht, als ich das Original so geil fand.
Bei mir war das Shinobi. Da habe ich auch den, das Mega Drive-Spiel, genau, zuerst gespielt und irgendwann mal den Automaten gesehen, wo plötzlich Dinge abgingen und Sprite-Größen unterwegs waren. Wie? Was? Der Endgegner ist so groß wie der ganze Bildschirm. Oh.
Das ist echt so. Also, das waren damals häufig so, meine Fresse, wenn du dann siehst, wie die Dinger aussehen könnten. So, oh,
ja.
Oh, nein.
Ja, aber das ist Steinzeit, ne? Das ist wie damals der Kampf von Betamax und VHS. Nobody cares, Opa.
Ja.
Jetzt gib mir dein WLAN-Passwort. Ich will TikTok. So.
Klapphausen.
Klapphausen stimmt oder was auch immer bis dahin. Eine Sache noch an Schnee- und Winterlevels. Das haben wir vorhin auch schon leicht angeschnitten mit SSX, aber die Fortbewegung im Schnee ist halt schon relativ einzigartig. Die Tatsache, dass man von oben nach unten rutschen kann, das kann man in Sandlevels hier und da auch. Da gab's ja, ich glaube, so eine Art Surfeinlage in Breath of the Wild, dass man im Sand so ein bisschen Sanddünen surfen konnte. Ich habe es nicht bis dahin gespielt. Das ist dein Einsatz, André?
Ich denke beim Sandsurfen immer an Journey. Nach wie vor absoluter Klassenprimus, was Sandsurfen angeht.
Ja, Journey übrigens auch, Schnee und Eis, hat auch wunderbares Schlechtwetter gegen Ende des Spiels, wo die Fortbewegung stark verlangsamt wird, wo man sich Schutz suchen muss vor Windböen.
Ja, und vor allem da ist halt die Ende des Lebens Metaphorik stark am Start, ne? Aber ja, wir haben eine eigene Folge zu Journey
richtig,
gemacht.
Richtig, wir haben alles gesagt, was zu Journey gesagt werden muss. Außer, wir können immer wieder dazu raten, das zu spielen. Aber was ich ganz nett finde, sind Spiele, die hier und da mal mit der Fortbewegung im Schnee was machen. Okay, Sonic hat hier und da mal im Eislevel ein Snowboard unter sich, aber was ich zum Beispiel mit dem Höhepunkt von Battlefield 5, ein Spiel, das echt jetzt für den Singleplayer nicht so viel bot, bloß relativ hemdsärmelige, wenige Missionen, die so ein bisschen ein Tutorial für einen Mehrspieler geboten haben, aber in Battlefield 5 gab es einen Schneelevel, wo man praktisch relativ flexible Ziele zu erfüllen hatte, hier mal was sabotieren, da mal irgendwas in die Luft sprengen und man ist zwischendurch mit Skiern unterwegs. wenn man das will. Und das ist fantastisch. Also natürlich kann man bloß bergab Ski fahren, aber das die Art und Weise, wie du da platziert bist in diesem Level, macht diese Skier für dich auch super hilfreich. Dann du erlegst ein Missionsziel und fährst dann den Hang hinab ins Dorf, um da weiterzukämpfen. Und das ist einfach nur, wie nice das ist. Battlefield ist Gott sei Dank ja auch so eine Spielerei, die weitläufige Level hat, wo du auch wirklich Entfernung zurücklegen kannst, wo das auch wirklich ein Segen ist, dass du diese Ski hast und mit denen da eben schnell den Hang runterkommst. Und es fühlt sich auch noch irgendwie cool an.
Ist es nicht das, was du in Apex Legends eigentlich immer machen kannst? Da kannst du doch am Hang eigentlich immer so rutschen.
Stimmt, egal auf welcher Oberfläche du kannst, solange es bergab geht, kannst du relativ zügig nach unten sliden. Ganz genau, ja.
Ja.
Ein ähnlich nettes Gefühl.
Ja, genau. Das ist ganz ulkig, ne? Wenn wir jetzt vorher drüber gesprochen haben, dass die Leute dieses, das jetzt in dem Fall natürlich auch immer vorhandene Rutschen erstmal in den Eisleveln vielleicht zumindest zu einer erheblichen Anzahl erstmal irgendwie ablehnen und unangenehm finden. Aber so dieses Gleiten an sich, sieht man ja dann auch an sowas wie SSX oder sowas, ist schon auch ein ziemlich cooles Gefühl
und
ein cooler Modus der Fortbewegung.
In der Ego-Perspektive siehst du auch das Ziel, während du bei einem Side-Scrolling 2D-Spiel halt immer wieder von dem, was auf dem rechten Bildschirm irgendwann angeschossen kommt, überrascht wirst und darauf reagieren musst. Das passt schon besser zueinander und gerade in diesen...
Das ist ein guter Punkt.
Das
ist ein echt guter Punkt. Ja. Dass du da auf einmal, ist die Vorhersehbarkeit, du siehst viel mehr, was da jetzt demnächst auf dich zukommt, wann du irgendwas auch vielleicht abbrechen musst mit dem Rutschen und so.
Das Rutschen in hier, was ich letztens gespielt habe, Ghostwire, war ja auch geil. Du hast alles im Blick und bist mehr in Kontrolle. Und bei diesen groß angelegten Battle Royale Spielen, wo es eben auch Leerlauf gibt, wo du einfach mal Weg zurücklegen musst zwischen diesen intensiven kleinen Paketen an Action, dann ist dem Spieler alles willkommen, was irgendwie diese Transportzeit verkürzt. Und da ist dieses Sliden oder auch diese komischen Ziplines und was es da alles gab, waren da sehr willkommen. Da gab es ja auch so ein, oder gibt's immer noch, ein Battle Royale Spiel von einem Tencent besessenen Entwickler, also ein Entwickler chinesischer, dessen Eigentümer Tencent ist, der heißt Ring of Elysium. Hab das mal eine ganze Weile gespielt und in der ersten Season war die eine Map ein Wintersportgebiet, wo dieses Battle Royale stattfand. Und da konnte man sich entscheiden, welches Tool man nutzen will, ob man irgendwie einen Hanggleiter nutzen kann, ein Klettergurt und Seil zum Abseilen über irgendwelche Hänge oder eben ein Snowboard. Dazu waren überall auf der Spielwelt auch noch Skilifte verteilt, mit denen man auch fahren konnte. Und das waren jeweils alles fantastische Spielzeuge, die echt Bewegung und Abwechslung in den klassischen Gameplay-Flow von Battle Royale gebracht haben, weil man mit dem richtigen Werkzeug einfach super schnell von A nach B gekommen ist. Und das auf eine unterhaltsame Art und Weise. Und das ist eben, danke, Winterszenario. Da kannst du halt praktisch jede Oberfläche zu einer geeigneten Oberfläche für ein Snowboard machen. Jedes Dach, jede Straße, jeden Hang, super. Kann man in einer normalen Welt voller Gras und Bäume und Büsche nicht so gut rationalisieren. Und dann brauchst du gleich wieder andere Erklärmöglichkeiten.
Ja, wie gesagt, bei Apex haben sie ja gesagt, ja egal.
Ja, fuck it. Ja.
Kannst halt rutschen.
Und die haben die Spielwelt auch so angelegt, dass es eigentlich zwischen den einzelnen Levelabschnitten immer bergab geht in die Mitte des Abschnitts. Das ist echt nettes Design.
Das war auch cool. Also ich erinnere mich, dass wir das mal gespielt haben oder sowas. Das fühlte sich halt auch einfach gut an. Das war ja auch schon bei Mirror's Edge ganz cool.
Richtig.
Wenn du da einfach unter irgendwelchen Rohren durchrutschen konntest, da war das dann noch stärker gesteuert.
Mhm.
Also, ne, das ist so erkennbar, das Level-Design vorgesehen hat, dass jetzt hier zu rutschen ist und ähnliches. Und bei Apex ist es dann halt eher so, ja, es ist sandboxigeres Rutschen, kann man das so sagen?
Klar.
Klingt das bescheuert?
Klar. Egal. Es ist ein bisschen dynamisches Rutschen. Aber ja, das Rutschen in der Ego-Perspektive ist eine gute Sache. Da rutschen wir hoffentlich auch noch in anderen Spielen so durch die Gegend.
Ja, man wünscht sich ja nicht umsonst einen guten Rutsch.
Oh, großer Gott. Das Schneemobil ist ja auch ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Aber da fällt mir jetzt auch nicht so viel dazu ein.
Doch, ich meine, da fällt mir natürlich sofort Motorstorm ein. Ne? Das Schneemobil-Wettrennenspiel, das ich gekauft habe, weil der Michael Galuschka ihm in dem offiziellen PlayStation-Magazin.
Du meinst Arctic Storm?
Ja, oder Snowstorm sogar.
Also Motorstorm war das,
Motorstorm ist das
im
andere,
Schlamm
ja.
von Sony.
Nee, ich meine das von EA Big, das kam von der
Echt, es gab von EA Big ein Snowmobil-Rennspiel?
Ja. So, das Sledstorm hieß es, glaube ich.
Boah, ist ja geil. War und war, so? war wie war's?
Es war halt leider sehr mittelmäßig eigentlich. Also es hatte halt diese 85 und für mich war das keine 85 und ich hatte damals sogar die abstrusen, ich glaube 15 Mark oder so für dieses offizielle PlayStation Magazin ausgegeben. Wenn ich mich nicht irre. Das war auf jeden Fall ganz.
Für die Demo?
Schlimm, ja genau, ich glaube für die Demo oder auch weil der Test da drin war, glaube ich. Also diese das Magazin war so teuer wegen dieser Demo-Disc, die immer mit dabei war, weil es ja war das offiziell lizenzierte Magazin, das war das einzige, auf dem PlayStation 2 Demos als Disc drauf waren und deswegen war das so teuer. Aber ich wollte das vor allem, weil ich durch SSX und SSS Tricky halt ein Riesenfan von dieser EA Sports Big Reihe damals gewesen bin.
Absolut.
Und deswegen, ich wollte halt eigentlich nur die Seiten mit diesem Sledstorm-Ding zusabbern, in meiner Erinnerung. Oder was, ne? Ich war ja auf jeden Fall. Und das war dann halt hinterher das war halt eher so, es war halt wie ein schlechtes Wave Race, weißt du?
Ja, es gab ja in diesem Boom der Trendsportspiele schon relativ alles irgendwann in mit Tony Hawk oder SSX Gameplay. Ich erinnere mich an irgendwie ein Wasserski-Trendsportspiel, also eins, wo du an einem Kabel hängst, hinter einem Boot, und dann.
War das halt, das Kelly Slater-Ding?
Kelly Slaters Pro Surfing war mit Wellen, aber es war so ähnlich, irgendwie bla, bla, bla's Wakeboarding oder so hieß das. Und wie bescheuert das ist. Ich meine, das hat sogar ganz gut funktioniert, das war sogar milde unterhaltsam, aber das war eine Ära, also so PS2-Zeiten, so um die, wann war das, so frühe 2000er, da gab's echt unendlich von diesen Spielen.
Da gab's auch eins, das hatte auch irgend so ein Testimonial von irgendjemand, den du kennst, wenn du dich für so Wakeboarding oder was auch immer Wasserski interessierst. Da gab's eh so viel. Es gab ja dann auch, wie hieß denn, da gab's auch so im Grunde genommen einen Wave Race für die PlayStation 2. Das war auch gar nicht mal so schlecht. Auch also mit so,
Jetskis, okay, das kenne ich jetzt nicht, echt, für die PS2.
Ja, das war alles auch, also, aber das waren schon coole Zeiten, ehrlich gesagt, also diese Art Spiel, da war sehr viel gutes Zeug dabei, ich meine, Wave Race selber war ja auch der Hammer damals, da ist übrigens etwas drin, was auch zumindest ein bisschen in unser Thema tatsächlich reinpasst,
das
weil...
Das Klischee des Orca, der in jedem Schneelevelgewässer zu Hause ist...
Ja, das auch. Also springende Delfine und so, aber halt vor allem auch die Transparenz des Mediums, ne? Wenn du bei Wave Race, gerade dann auch später auf dem GameCube in Wave Race Blue Storm zum Beispiel, wenn du dann da irgendwo lang pähst und du kannst halt dann durch die Wasseroberfläche jetzt in diesem Falle noch irgendwie diese Dinge sehen, die da drunter sind. Und ich finde, das ist ja auch bei Eis. Also, du hast ja gerne auch mal die riesige Eishöhle und dann ist dort da irgendwas eingefroren, irgendein riesiges Monster oder irgendein Dinosaurier-Skelett oder ein Mammut oder was auch immer. Das ist schon halt auch ziemlich geil.
Diese
durchsichtige Trennwand zu irgendetwas Mysteriösem, sei es jetzt ein Level-Durchgang oder einfach nur ein Deko-Objekt oder sowas, das ist schon ein ziemlich cooles Ding.
Ja. Und ich muss auch an dieser Stelle mal ein bisschen bedauern, wie schade es ist, dass diese kompletten Trendsportspiele so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind oder zumindest finanziell offensichtlich nicht mehr erfolgreich sind, sowohl was die eher actionorientierteren Arcade-Racer angeht, vielleicht mit irgendeinem Trendsport-Twist oder eben diese Sportspiele. Wir hatten jetzt so ein SSX-Reboot, ich glaube, das war so 2010 rum von EA. Das war gar nichts, das war so, kennst du das noch?
SSX? Ja, das ist sogar ein bisschen neuer. Das Schlimme ist, ich habe das sogar als Disc, ich glaube noch als Presseversion, das wird so wahrscheinlich irgendwo in meiner GameStyle-Zeit erschienen sein, so 2013, 2014 oder was das. Oh, ich habe das nie gespielt. Ich habe irgendwann dann hinterher gesehen, dass das so in den 60er-Regionen gelandet ist und dann habe ich mir gedacht so, nein, dass diese Wunde reiße ich nicht wieder auf.
Ich wollte es lieben, ich war auf dem E3-Termin oder Gamescom-Termin, ich weiß es nicht mehr und es ging so und sie hatten nette Ideen und sie waren alle ganz begeistert, wie Entwickler halt in Messesituationen sind, gute Miene machen zu ihrem Spiel und letztendlich hat sich das angefühlt wie eine beliebige Spielwelt, die nichts Besonderes hatte, halt Schnee und Eis. Und jede Oberfläche war gefüllt mit mit Fett eingeschmiert, so dass es egal war, ob du mit deinem Snowboard auf einem Stein, auf Schnee, auf Eis, auf Holz warst. Es ging immer bergab ohne Widerstand. Es war eine widerliche Snowboard-Physik, wenn ich jemals eine erlebt habe. Ich war richtig böse, als ich das dann
das
mal
in der auch
vollen Version gespielt habe. Das hat sich so falsch angefühlt. So,
aber
so,
wie kann man überhaupt ein SSX machen und dann nicht einfach die Fahrphysik der alten Teile
kopieren? War ja fantastisch. Die konnten ja auch nicht mehr ein SSX mit Leveln machen, weil inzwischen online
war das Open World
und User-Generated Challenges und die ganze Scheiße. Ja.
Ah, das ist natürlich ganz schlimm. Das war es ja auch schon, also das ist wirklich schlimm. Das ging ja schon los mit Amped. Ich glaube sogar vom ersten Teil, habe ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war auch schon so eher so jetzt frei und du kannst noch links und rechts und sonst was. Und das Coole an SSX waren ja auch, dass das so, das war ja noch handcrafted,
richtig,
ne? Artisan
richtige
war
Levels,
das ja noch.
Ganz genau.
Ja, genau. Und dann aber eben schon mit so kleinen Abkürzungen, die du entdecken konntest.
Yep.
Ne? Dann mal hier durch das große Billboard durchbrechen und dann bist du schon ein bisschen weiter unten auf der Strecke und sowas. Das war ja unter anderem das Geile an dem Spiel. Yep. Und das ging ja dann immer weiter, genauso auch jetzt, also Steep von Microsoft und ich habe auch die
Steep war von Ubisoft.
Habe ich Microsoft gesagt? Sorry, ja, Ubisoft, genau. Aber die Microsoft-Dinger, also
die Amped-Dinger,
habe ich auch alle, ich habe das immer ausprobiert, aber diese Open-World-Dinger, dann sind die Level auch sofort irgendwie langweilig.
Ja.
Die sind dann auch so naturalistisch und dann ist es halt ein großer weißer Berg. Sowas ist geil, wenn du selber auf diesem Berg stehst, weil du fährst dann Ski, dann interessiert es dich auch nicht, dass die Landschaft links und rechts irgendwie nicht wahnsinnig stark sich unterscheidet. Aber in dem Spiel, das ist so öde im Vergleich zu diesen SSX-Leveln,
ja,
die sich immer was haben einfallen lassen. Dann fährst du mal durch so ein kleines Bergdorf und kannst dann das schräge Dach einer Hütte wie eine Sprungschanze benutzen.
Man muss auf dem Liftkabel grinden können. Und das muss
genau
ein Highlight sein und nicht einfach nur ein beliebiges Liftkabel irgendwo. Und das wirklich in diesen offenen Spielbereichen sind diese ganzen Wintersportspiele so abgesoffen. Der allerletzte Level des ersten SSX ist der einzige, der ein bisschen offener ist, wo du dann einfach Freestyle im Tiefschnee fährst.
Und ja, aber der ist ja eben
so ein
Bonus-Level eigentlich.
Das ist
ja,
ein
genau.
Bonus-Level, das hast du dir verdient und den habe ich auch absolut gefeiert, den habe ich hoch und runter gespielt, weil der auch so viel, weißt du, selbst da gab es so viel zu entdecken, obwohl er gar nicht so overdesigned war, aber er hat halt überall so ein paar Nischen und Höhlen oder Alternativwege und der war unglaublich lang, das
ja,
war geil.
Ja, ja, und du hattest ja auch immer diese geilen Wechsel, wie die Strecke gerade gespurt ist, ne, dann bist du schneller, wenn du auf dem Eis fährst sozusagen, aber dann ist natürlich die Steuerung schwieriger und sowas, also das ist super, super clever und gut gemacht gewesen, aber weil es halt so konzentriert war auf genau diese Rennstrecken. Und da ist ich meine, ich verstehe schon, warum es das so nicht mehr gibt sozusagen, zumindest nicht in dieser High-End-Version, weil dem ist das Gleiche widerfahren wie den Rennspielen. Also, ne,
den Arcade-Racern, ja.
Ja, oder auch, ja, oder den meisten anderen Rennspielen, ne, dass der Markt dafür ist nicht groß genug, um diese Produktionsaufwände zu rechtfertigen. Bei den Rennspielen hat es dazu geführt, dass es auf die ganz wenigen Reihen runtergedampft ist, die sich noch die Lizenzen für Originalfahrzeuge häufig leisten können und die teilen dann eben das unter sich auf, was es da noch gibt. Also die und Mario Kart, das dann seine absurden 36 Millionen oder so verkauft.
Absolut.
Aber also Nintendo ist halt wie so häufig da nochmal so a League of its own. Du kannst halt wahrscheinlich heute. Aber so ein SSX traditioneller Bauart oder sowas, boah, das war schon, meine Güte, das war wirklich, wirklich gut gemacht. Da waren so viele gute Ideen drin und das verheiratet halt auch mit einem wirklich gut gemachten Game Design. Diese ganze, da ist wirklich die Open World, ist da ein völliger Irrweg.
Ja. Aber es gab ja immerhin wenigstens einige Teile, die von SSX, die noch Levels hatten. Immerhin. Da gibt's also noch einen gewissen Back-Katalog, den man sich noch anschauen kann. Die sind auch meiner Meinung nach gar nicht schlecht gealtert. Aber es ist schon so, dass diese Spiele waren damals halt Mainstream. Damals war halt, wenn man an Videospiel gedacht hat, war sowas mit dabei. Und inzwischen sind Mainstream-Videospiele halt schon was anderes. Da kannst du eigentlich nicht mehr argumentieren. Wir haben hier ein lineares Action-Rennspiel, Trendsportspiel mit wacky Charakteren und 10 Levels, anyone?
Die Wacky-Charaktere sind ja eher das Problem. Das ging ja auch bei Amt los. Weißt du noch, dass du dann so Bunny-Kostüme und so eine Scheiße freischalten konntest? Ja. Ich glaube, später hatte SSX, ich glaube im dritten oder so, hatten sie, glaube ich, auch schon so einen Kram.
Ja, da bin ich hin und her gerissen. Zum einen irgendwie diese, es gab bei M einen der Amt-Teile, diese Inszenierung mit Sockenpuppen als Kommentatoren.
Weiß ich nicht mehr.
Sockpuppets. Und das war irgendwie, das hat so beinahe die Zielgruppe getroffen. Aber da wächst man eben sehr schnell raus. Das spricht dann halt eine sehr spezifische Zielgruppe an. Und gerade wenn Videospiele versuchen, jung und trendy zu sein, dann geht das gern mal komplett daneben. Aber ach.
Ja, dann versuchen sie dann, genau, das ist dann so wie bei, was war das, The Club 2 oder sowas? Oder weißt du, wenn mit diesem Social Media als Ingame-Currency für deinen Erfolg und so.
Race Driver Grid oder sowas.
Ja.
Hey, du hast mehr Follower gesammelt. Ich habe gehört, du hast neue Fans. Oh, das ist die allerletzte Scheiße.
Na gut. Das ist echt immer ganz, 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 ganz finster. Ja, das ist echt schade, aber keine Ahnung. Ich meine, SSX, das hat halt, ich meine, die erfolgreichen Teile haben wahrscheinlich 1-2 Millionen Stück verkauft. Ja. Und das ist halt heutzutage etwas, da schaut aber Andrew Wilson traurig, wenn du ihm sowas sagst. Wenn du da im Büro stehst und ihm prognostizierst, dass du hinterher vielleicht 2-3 Millionen bestenfalls verkaufst, dann
der fragt dich einfach, what happened there? What happened? Und der legt dir da einfach die Pistole hin und du musst selbst
nehmen. Du musst selbst den Abzug drücken.
Ja.
Ja. Und vorher aber auch Verständnis äußern.
Ja. Und dich auf den, in den Bereich des Büros begeben, wo die Plane ausgelegt ist.
Ja, genau. I get it, Andrew. You're right. I'm sorry. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und mit diesem schönen harmonischen Bild, meine Damen und Herren, verabschieden wir Sie jetzt sozusagen aus diesem Feierabend hier, hätte ich gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass Sie mit uns durch Schnee und Eis getollt sind und bis zum nächsten Mal.